Tina, der neue Freiflieger geht richtig ab. Ich bin voller Begeisterung.
Ja, Olli. Ja, und guck, da, da ist Soa, der Adler der Giganten. Komm, Olli, knall ihn ab.
Halt, Evil Olli!
Immanuel! So nah! Wie willst du mich daran hindern?
Hör zu, ich schlage dir ein Wettrennen vor. Ich in meinem fantastischen neuen Blaster Hawk. Gegen dich im Fright Fighter. Überquere ich als Erster die Ziellinie, lässt du Soa ein für alle Mal in Ruhe. Wenn nicht, sollst du der neue Herr über Planetonia.de sein.
Also gut. Ich bin dabei. Dina, gib das Startzeichen.
Oh, ja, alles klar. Startzeichen. Auf die Plätze. Fertig. Und Zugstarte reißen.
Verdammt! Der Fright Fighter hat ja nicht nur mächtige Libellenflügel, sondern auch einen Düsenantrieb.
Verdammt! Der Blaster Hawk kann Diskusscheiben schießen.
Was macht ihr, Oliver? Da fällt Immanuel ja voll hinten rein. Oh je, jetzt sind sie zusammengekracht.
Ah, Immanuel, es ist ja nicht gelungen, das Ziel als Erstes zu erreichen. Die Macht über Planet Eternia gehört mir.
Nein, Evil Olli, du hast dich verrechnet. Ich habe mir meine Stillstalkers in den Kofferraum gelegt und mit denen stellt sich jetzt in aller Ruhe durch das Ziel. Komm, auf meine Schulter, Soa.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 27. Es geht dieses Mal um Soa, der sich im Strudel der Zeit befindet. Wieder mal eine Folge mit etlichen legendären Szenen. Und mit wem könnte ich diese besser besprechen als mit dem Dida?
Hallo Olli, hallo liebes Publikum da draußen. Ja, jetzt geht's wieder los. Wir besprechen wieder ein Masters of the Universe Hörspiel. Heute die Folge 27. Olli, ich habe gesehen, mit 38 Minuten 37 Sekunden eine der kürzesten Folgen. Nur die Folge 20, die Rache des Schlangenfürsten, war noch kürzer. Ja, werden wir sehen, ob das gut ist bei dieser Folge oder nicht. Ja, kleine Anekdote zu Anfang, Olli, ich habe natürlich in der Vorbereitung, habe ich ein bisschen gegoogelt, was das Internet so schreibt und ich gebe da so ein, ja, Masters und Soa und ich denke mir, ich gebe Strudel ein und Google schlägt mir vor Strudelteig und da habe ich mir gedacht, oh, Soa im Strudelteig, mal gucken, was da rauskommt und das erste Suchergebnis war die Übersetzung von einem portugiesischen Rezept, wo irgendwie Soa vorgekommen ist und auch in der Übersetzung das Wort Strudelteig. Ist doch schön, oder? Soa im Strudelteig.
Ja, ich muss gestehen, ich habe auch immer an den Strudel zum Essen denken müssen.
Strudel in Österreich, eine ganz beliebte Nachspeise, vor allem zum Kaffee. Du Olli, aber wir sind heute nicht allein, oder?
Nein, 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 nein. Hier in der Folge wird die Werbetrommel ordentlich gerührt und ja, wir haben auch jemand Besonderen angeworben.
Genau, und zwar haben wir einen, der, nachdem es in dieser Folge heute auch ein bisschen um die Moto-Fahrzeuge geht, haben wir uns gedacht, da müssen wir uns einen Experten der Toyline hinzuholen. Und das ist unser Manuel vom Planet Eternia. Der ist heute bei uns. Willkommen, Manuel.
Hallo, schön, dass ich wieder bei euch sein kann. Ich freue mich mega, mit euch jetzt hier ein weiteres Hörspiel besprechen zu können. Nummer 27, ich habe es gerade schon gesagt. Soa im Strudel der Zeit. Ich weiß nicht, ob das österreichische Strudel und das Strudel, was es bei uns in Deutschland gibt, das gleiche ist. Wir haben auch einen Strudel, das ist eine Art Teig-Kartoffel-Gemisch. Genauer kann ich es nicht beschreiben, aber schmeckt auch ziemlich lecker.
Ja, vielleicht das eine zukünftige Marktlücke für uns. Wir besprechen Rezepte mit Manuel, Dieter und Olli.
Genau, alle mit Motu-Bezug.
Regionale Unterschiede, genau. Die analysieren wir dann heraus.
Ja. Also wer genau weiß, wie das mit dem Teig funktioniert, der möge uns das bitte in die Kommentare schreiben. Ich persönlich bin kein großer Koch und deswegen, lieber Manuel, kann ich dir das jetzt leider nicht genau beantworten, wie die Teigzusammensetzung bei Strudel aus Deutschland ist.
Also, dann machen wir das so, geben wir die Frage tatsächlich dann an unsere Zuhörer hier mal ab und dann dürfen die deutsch-österreichischen Fans mal kommentieren, ob das vielleicht sogar tatsächlich der österreichische Strudel und der deutsche Strudel das gleiche ist.
Ganz genau. Ja, lieber Manuel, ich habe mir wie so oft in der Vorbereitung im Vorfeld euer himanisches Quartett zu dieser Folge angehört und musste feststellen, dass du gar nicht dabei warst. Und dann habe ich mir sofort gedacht, das kann nicht sein. Der Manuel, der diese Folge nicht im Internet irgendwie besprochen hat, das geht nicht. Und deswegen habe ich dich sofort angeschrieben und für uns zum Machtschädel eingeladen. Und du hast Gott sei Dank sofort Ja gesagt und bist jetzt wieder dabei. Und jetzt werden wir uns diese Geschichte genauer anschauen. Ich habe auch noch eine Sache, weil du dir da vorher eine kleine Anekdote erzählt hast. Und zwar mein Sohn, ich hoffe, wenn er das in einigen Jahren dann mal auch hört, ist er nicht sauer auf mich, dass ich die ganze Zeit irgendwelche Geschichten über ihn erzähle. Aber er hat ja, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, zum Masterspielen angefangen. Und ich spiele mit He-Man, er spielt mit Merman, ich habe die Zauberkraft und er mit Merman und ich habe die Wasserkraft.
Sehr gut.
So, genial, einfach echt. Ich habe im letzten Podcast schon erwähnt, es ist großartig, was sich die Kleinen hier einfallen lassen und einfach Dinge aus dem Kontext nehmen, die für uns schon eingefahren sind. Das ist herrlich.
Ich liebe ja, es. Du, da liegt er voll im Trend, oder? Erneuerbare Energien. Und da ist Wasserkraft voll im Trend. Das passt gut.
Genau.
Ja, sehr gut.
Ja, also von mir aus können wir in den Podcast reinstarten. Manuel, möchtest du noch was sagen? Du hast hier gerne nochmal die Plattform, wenn du noch.
Ja, also wie gesagt, ich freue mich sehr, dass wir jetzt dieses Hörspiel gemeinsam besprechen. Du hast es gerade schon richtigerweise gesagt, beim himanischen Quartett, das war in der Folge 116. War ich leider nicht mit dabei, wo meine Kollegen das besprochen haben. Ansonsten, wer es sich natürlich gerne noch einmal anhören möchte, wie gesagt, Folge 116 gibt es unter anderem auf unserem YouTube-Kanal, auf Spotify und sonst überall, wo es eigentlich Podcasts gibt, sind wir auch vertreten. Und der kann natürlich dann dort auch gerne mal die Rezension meiner Planetonia-Kollegen dann mal lauschen. Neben dem Podcast haben wir natürlich auch ein Text-Review von dem Hörspiel. Und das habe ich mal heute mal rausgesucht, ist unglaublicherweise schon 2007 geschrieben worden. Das heißt, 15 Jahre ist das jetzt schon her. Das ist unfassbar. Gefühlsmäßig, als wäre es letzte Woche gewesen, wurde... Ich glaube, vom Jens, auf Planeturnia und auch im Real Life, der hat das Ganze geschrieben, ist das. Und wie gesagt, auch das, wer es möchte, wer lesen möchte, herzliche Einladung, auf Planeturnia vorbeizuschauen. So, aber ich habe es noch nicht besprochen, dieses Hörspiel, tatsächlich noch nicht. Deshalb freue ich mich jetzt ganz besonders drauf, das mit euch jetzt hier zu machen, hier im Machtschädel. Und ich bin mal gespannt, was wir hier herausarbeiten werden und welche vielleicht auch wieder interessante Machtschädel-Szenen es vielleicht in dieser Episode gibt.
Ja, dieses Mal habe ich auch das eine oder andere Mal den alten Machtschädel wieder heraus gehört, ja. Und ja, wenn du es schon erwähnst, der Jens hat das so schön bei euch auf der Homepage zusammengefasst. Du, vielleicht geben wir ihm auch hier bei uns die Plattform heute und lesen einfach seine wunderbare Zusammenfassung für den Plot dann vor. Mal schauen, mal schauen. Könnte so passieren. Let's go, liebe Leute. Dieter, bist du auch bereit?
Ich bin bereit, ja. Lass uns zum Cover kommen.
Dann erzähl uns mal, wie das Cover ausschaut, Dieter.
Also das Cover, ich sag gleich mal den ersten Eindruck. Also man sieht Skeletor so ein bisschen von der Seite mit seinem unglaublich muskulären Arm und mit einer Laserkanone in der Hand, die noch so raucht, weil er gerade geschossen hat. Und ganz ehrlich, mich erinnert das irgendwie an so ein, ja, eine Western-Szenerie, ja, Skeletor, rauchende Colts. Das passt für mich auch ein bisschen zu dieser Folge. Er sitzt in einem Raumgefährt, in einem Raumschiff. Also wenn es der Fright Fighter sein sollte, dann ist das dem Zeichner nicht wirklich gelungen, hier den Fright Fighter abzubilden. Sieht eher so ein bisschen aus wie so ein, ja, kein knallrotes Gummiboot, sondern ein knallgelb-rot-lilanes. Aber es sieht etwas komisch aus. Mantenna sitzt bei ihm. Mantenna ist auch jetzt nicht so gut getroffen. Sein Gesicht zeigt nach vorne, seine Augen hat er nach hinten gedreht, er zeigt auch mit der Hand nach hinten weg zu Soa, den man in der Ferne da fliegen sieht. Ja, auch Soa sieht für mich irgendwie ein bisschen komisch aus, diese Rüstung, dieser Panzer, den der Adler der Giganten hier hat, den erkennt man meiner Meinung nach nicht so wirklich gut als Rüstung. Es sieht ein bisschen aus nach Flugzeug. Ich weiß nicht. Ich werde nicht so ganz warm mit dem Cover. Wie geht's euch?
Manuel, was sind deine Gefühle, wenn du auf dieses Cover blickst?
Also gerade wo du das erzählt hast, Dieter, dass die Zeichnung nicht ganz so toll aussieht oder dem entspricht, was es vielleicht, sage ich jetzt mal, darstellen soll, war mein erster Gedanke. Aber zumindest sehen wir hier mal eine Szene, die wirklich im Hörspiel vorkommt. Richtig. Auch das haben wir ja leider nicht so häufig bei Europa. Aber zumindest mal diese Szene, wie sie jetzt hier dargestellt wird mit dem, ja, man kann ja sagen, also wir spoilern ja nicht, ja, also die Dinger sind ja 40 Jahre alt, aber die Szene, dass Soa hier abgeschossen wird, die kommt so vor, auch mit diesen Protagonisten jetzt mit dabei, in dem Fall dann Skeletor und auch Mantenna. Und ja, davon mal ab, hast du natürlich vollkommen recht, Dieter. Das sieht nicht aus wie der Fright Fighter. Es soll aber der Fright Fighter natürlich sein, weil wir vom Hörspiel natürlich wissen, dass die Szene genau in diesem Fluggefährt spielt. Und wir haben natürlich bei Europa immer, sag ich mal, so eine gewisse künstlerische Freiheit schon, was die Zeichnung, den Stil betreffen und so weiter. Ich finde aber den Fright Fighter hier schon, ja, überhaupt nicht getroffen, also 0,000. Von daher war ich etwas misstrauisch, weil ich sag mal so, die anderen Figuren sehen ja einigermaßen passend aus. Tatsächlich muss ich sagen, erkenne ich Soa hier recht gut. Die Farben stimmen jetzt hier nicht ganz überein. Die Rüstung erkenne ich, aber ich bin natürlich auch vorbelastet, weil ich genau weiß, dass der Adler so eine Rüstung hat. Wer, sag ich mal, vielleicht von den Zuhörern die Figur nicht genau im Kopf hat oder nicht mehr genau weiß, wie sie aussieht, vielleicht erkennt man es dann nicht, aber ich erkenne das soweit dann hier dann tatsächlich ganz gut. Mantenna ist mir gerade jetzt erst aufgefallen, dass er wirklich nach hinten guckt. Also unfassbar, die Augen so um 180 Grad gedreht. Aber ist ja auch irgendwie stimmig, dass er sagt, Skeletor da, schießen ab und so weiter. Aber passt für mich. Ich finde es auffällig, dass die Farben von dem, ich nenne es jetzt mal Fright Fighter, eigentlich die gleichen sind wie bei Soa, so plus minus. Wir haben das gleiche Gelb drin, wir haben Blau drin, wir haben Rot drin. Als ob, sag ich mal, nur diese Farben zur Verfügung gestanden haben. Und dann dachte der Zeichner, ach komm, egal. Mal mal halt genau die gleichen Farben an.
Passt die ja Pinsel irgendwie. Sind schon mal so.
Ja, genau. Bevor ich mich in der Farbkombination vertue, male ich es doch einfach gleich so. So sieht doch ganz cool aus.
Ja, richtig. Genau. Aber nichtsdestotrotz kam es mir komisch vor, dass der Fright Fighter hier aber wirklich überhaupt nicht ein Fright Fighter aussieht. Und hab da mal ein bisschen mal nachgeschaut. Und das Hörspiel Nummer 27, das ist veröffentlicht worden im zweiten Quartal 87 und der Fright Fighter selber ist Teil von Wave 5, die 86 in den USA erschienen ist und 87 bei uns in Deutschland erschienen sind. Und ich bin mir dann hundertprozentig sicher vom genauen Zeitpunkt her. Ich würde aber dann tatsächlich auch nach dem Sommer tippen. während im Sommer neue Toys veröffentlichen, macht, glaube ich, wenig Sinn. Ich würde dann vielleicht dann auch eher auf Herbst tippen, also sprich eigentlich der gleiche Zeit, das gleiche Zeitfenster, wie das, wo das Hörspiel entstanden ist. Und ich kann mir vorstellen, dass Europa hier eine Regieanweisung bekommen hat, den Fright Fighter einzubauen, sie selber aber kein Belegexemplar bekommen haben. Es einfach nicht zur Verfügung stand. Und der Austausch von digitaler Fotografie war damals natürlich nicht ganz so einfach, wie es heutzutage ist. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass es einfach nur verbal kommuniziert wurde, machen Fright Fighter, das sind die Libelle oder keine Ahnung was. Und letztendlich aber der Zeichner hier völlig frei sich hat was ausdenken müssen. Das ist mal eine Theorie, also nicht bewiesen, aber vom Datum her, von der Veröffentlichung her und von der Wave 5 her in Deutschland könnte das hinkommen, sage ich jetzt mal, weil ich einfach jetzt mal sage und behaupte, die Zeichnungen auf den Europa-Hörspiel-Covern sind nicht die besten, aber man erkennt meistens, wer es ist. Und beim Fright Fighter haben wir das hier überhaupt nicht. Und das ist für mich eigentlich dann der Beweis, der Zeichner kann kein Belegexemplar oder Bild vor sich gehabt haben.
Absolut nachvollziehbar, was du hier sagst. Das wird auch so sein. Das Einzige, was ich auch noch hier hinzufügen möchte, ist, dass man den Düsenantrieb sieht, der bei uns in unserem kleinen Hörspiel auch vorkommt. Und deswegen hat er zumindest gewusst, weil das kommt ja auch im echten Hörspiel jetzt vor, dass es den Düsenantrieb gibt, den hat er da eingebaut.
Genau. Genau.
Und Soa hat scheinbar auch einen Düsenantrieb, weil da sieht man ja auch die Kondensspuren.
Stimmt!
Und im Hintergrund sieht man die Mystic Mountains, also vom Wine Jungle, ja, ein bisschen grün ist es schon, aber...
Ja, unten ist grün, also...
Immerhin, ja, und dann genau. sind wir schon zufrieden.
Ja, aber ich finde, Skeletor sieht schon cool aus da. Also mir gefällt der richtig gut. Auch so richtig böse, dämonisch. Mhm. Man möchte meinen, er runzelt die Knochenstirn oder er verzieht die Augen zu einem finsteren Gesicht. Mhm. Skeletor wirklich gut getroffen. Und Mantenna, ja, also den hatten wir auch schon mal am Cover. Da kommt die Gefährlichkeit irgendwie nicht so ganz rüber. Aber wie gesagt, das Cover der Szene nachempfunden, wo Soa so richtig zu Leibe gerückt wird von den Zweien.
Genau, da freue ich mich auch schon, weil das ist natürlich jetzt von den Sprechern her und von der Sprecherleistung her gleich mal eine ganz legendäre Szene. Gut, Skeletor vielleicht auch deswegen so grantig, weil es schon sehr eng ist, glaube ich, da in diesem Fighter. Sehr kuschelig. der Mantenna, wenn der einem so nahe kommt, dann ist das vielleicht auch nicht so angenehm.
Also wer im Sommer schon mal so ein paar Stunden in so einem Gummiboot drin gesessen ist, der weiß, das ist dann eng und man schwitzt und irgendwie klebt es an einen so.
Und es ist immer Wasser drin. Es ist immer Wasser drin.
Und er liebt nicht Wasser, das wissen wir auch.
Das wissen wir auch.
Genau, weil er hat nicht die Wasserkraft.
Okay. Olli, wenn wir zum Cover nichts mehr zu sagen haben, dann möchte ich dir die Frage stellen, was gibt's denn in dieser Folge für Sprecher? Gibt's neue? Gibt's Besonderheiten?
Ja, es gibt etwas Besonderes und das ist, dass es keine neuen Sprecher gibt, obwohl es ganz viele neue Rollen gibt und neue Vergaben sozusagen. Also alte Sprecher sprechen neue Rollen. Und da gehen wir jetzt relativ schnell durch. Es ist so, dass der Franz Josef Steffens wieder Mantenna spricht. Und er wird auch irgendwann dann nochmal Grizzler sprechen, der Franz Josef Steffens. Also Spoiler-Alarm an dieser Stelle.
Der immer Utz, eine Freude, wenn Franz Josef Steffens bei
absolut,
dem Masters mitspricht.
Absolut, ja, ganz genau. Der Utz Richter ist hier in dem Hörspiel der Mossman. Den kennen wir schon als Höckerdrache in Spider, die Monsterspinne. Der Michael Grimm, also nicht der Matthias Grimm, sondern der Michael Grimm, der den Beastman beim letzten Mal gesprochen hat, der hat sich ein bisschen rehabilitieren können, denn hier spricht er den Roboto, den spielt eigentlich...
Der kommt aber auch nur, der spricht ja nur zwei Sätze in dieser Folge, oder? Also von Rehabilitation würde ich da noch nicht reden. Er ist einfach nur nicht so komplett blöde wie in der letzten Folge.
Wobei man sagen muss, er spricht schon den Beastman auch wieder, aber nur im Tumult bei den Bösewichten. Also da kommt der Beastman dann schon auch vor und da ist er auch wieder genauso blöde wie in der letzten Folge. Der Klaus Fuchs ist der Arzt, der den Mossman der den Mossman behandelt, aber nicht sehr viel Zeit hat, denn er muss ja noch zu ganz vielen anderen. Es dürfte ziemlich wild hergehen dort oder vielleicht auch Corona oder so auf Eternis. Ja, der spricht auch schon den Dragstor und auch schon einen Eternier mal gesprochen und auch den Grislor mal. In Folge 21 und 22 hatten wir ihn als Grislor. Der Henry König, sein Name ist Programm, auch das hatten wir schon einmal besprochen, spricht den King Hisp, das heißt einmal beim letzten Mal. Und er war auch schon der Geist von Castle Grayskull in der Folge 3 und 4 und Goras in der Folge 2, Sturm auf Castle Grayskull.
Das Todestor,
ganz genau, habe ich doch gesagt.
Hört mal richtig zu.
Ja, wirklich. Also.
Evil Ollie in seinem Element.
Und der Jürgen Thormann, unser lieber Jürgen Thormann, spricht hier die dritte Rolle, nachdem er ja schon den Ramman und auch den Sodak besprochen hat, spricht er hier Bassoff statt Lutz McKenzie, wobei der Lutz McKenzie dann später den Bassoff auch wieder übernehmen wird. Also von daher auch etwas, das wir dann an gegebener Stelle dann auch nochmal kurz besprechen werden, wie euch der Jürgen Thormann hier gefällt. So, und dann habe ich in mein Handout geschrieben, wer spricht den Magier der Zeitlosen? Konnte das einer von euch zwei eventuell herausfinden? Ich nämlich leider nicht.
Also ich bin insofern auf ein Ergebnis gekommen, dass man es nicht weiß. Es ist tatsächlich unbekannt, wer hier den Magier der Zeitlosen spricht. Das Interessante dabei ist, wenn man die Kassette aufmacht, hat man innen drin das Inlay mit den Sprechern drin. Da ist der Magier der Zeitlosen gelistet, aber kein Sprecher nebendran. Der Platz ist leer gelassen worden. Und da vermutet man, auch eine Vermutung, wie gesagt, dass entweder der Henry König, der oberhalb genannt ist, oder der Franz Josef Steffens, der unterhalb genannt ist, zwei Rollen hat. Aber das ist dann doch irgendwie unwahrscheinlich, weil die Stimmen so unterschiedlich sind. Das würde man, glaube ich, raushören. Und am naheliegendsten ist einfach, dass die Rolle, glaube ich, so spät dann besetzt wurde, damals bei der Aufnahme, dass man es entweder nicht mehr gereicht hat, den Namen ins Booklet zu drucken, weil es vielleicht schon produziert wurde, oder man hat es vielleicht einfach vergessen. Aber ich finde es interessant, also namentlich ist er aufgeführt, aber ohne Sprecher.
Also was ich noch zu Jürgen Thormann sagen möchte, und zwar in der schönen Rezension von euch auf planeteternia.de zu dieser Folge, da habt ihr auch gesagt, Jürgen Thormann hat einen Rekord, nämlich er spricht bei den Masters of the Universe Hörspielen als einziger drei verschiedene Charaktere, nämlich seine Stammrollen, wenn man so will, Ramman und Sodak, die er ja in den anfänglichen Folgen des Hörspiels immer gesprochen hat und jetzt eben auch Bassoff. Und da dürfen wir uns wirklich drauf freuen, in der nächsten Folge, da spricht er auch einen Verkäufer am Markt von Eternis, also auch da kommt Jürgen Thormann immer wieder zum Einsatz und geht mir auch so wie bei Franz Josef Steffens, es ist einfach immer großartig und toll, wenn man ihn hört, ganz egal in welcher Rolle das er ist.
Ja, nicht vergessen, Folge 9, die Ebene der Ewigkeit, da war er auch mit dabei als Bodenspalte.
Stimmt,
die sprechende Bodenspalte. Genau. Das hat mich tatsächlich als Kind.
Die war aber Sodak, oder? Das stellt sich ja nachher raus.
Letztendlich glaube ich, das sollte dann Sodak dann darstellen. Aber das ist eine unfassbar markante Stimme. Sehe ich ganz genauso wie du. Hört man wirklich sehr, sehr gerne. Und hört man auch wirklich relativ schnell raus. Gibt noch andere Sprecher, das ist ähnlich, gerade wie Lutz McKenzie genauso. Hört man sofort raus. Pasetti hört man sofort raus und so weiter. Das sind so, ich sag mal, diese typischen Stimmen und Schrägstrich Schauspieler, sag ich mal. Ich hab's, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt in einer vorigen Episode. die haben alle so in der Schwarzwaldklinik immer so Gastrollen gehabt. Und dann ist mir das als Kind sogar aufgefallen, wenn dann irgendein Gast da war, ein Schauspieler da war in der Schwarzwaldklinik im Bett, dann sag ich, sag mal, die Stimme kommt mir so bekannt vor. Das klingt wie, gut, Lutz bekennt sie, habe ich natürlich damals namentlich nicht gewusst, aber jetzt, ich habe mir das vorletztes Jahr mal alle angehört, angeguckt, die Schwarzwaldklinik-Folgen. Dann fällt das sofort auf und denkst, boah, geil, was macht Bassoff denn da in der Schwarzwaldklinik?
Ja, und vor allem Man at Arms auch, glaube ich,
oder? Ja, Man at Arms hat er eine Hauptrolle.
Karl Walter, dieses Jahr Hauptcast auch hier. Ja, super, da gebe ich dir vollkommen recht, auch bei Tatort immer wieder. Und ich habe auch mal Franz Josef Steffens zum Beispiel jetzt eingegeben auf YouTube, da kommt gleich mal eine Szene, ich glaube, die ist auch von einem Tatort, wo er mit dem Columbo eine Szene hat, also... Da spricht er mit der Columbo-Stimme zusammen. Ist auch ganz cool.
Okay.
Dann gib das sehr gerne schön mal ein. Na gut, schmeißen wir uns in die Geschichte rein. Ich habe es ja schon angekündigt. Wir machen das jetzt tatsächlich so. Der Jens hat das so schön zusammengefasst bei euch auf PE, dass wir das jetzt einfach geklaut haben. Und weil besser kann man es nicht zusammenfassen. Und wenn es schon bei euch, lieber Manuel, auf der Homepage liegt und wartet, bis es gelesen wird, dann darfst du jetzt auch die Ehre haben, es uns vorzulesen, wenn du so lieb bist.
Ja, das mache ich doch sehr, sehr gerne. An dieser Stelle schönen Gruß an dich, lieber Jens, und vielen Dank auch für deine Arbeit natürlich, die du machst und auch hier mit dem Review bereits gemacht hast. Und dann würde ich sagen, lesen wir doch mal rein. Skeletor holt zu einem großen Schlag gegen die Masters of the Universe aus. Es gelingt ihm, den Adler der Giganten abzuschießen und versetzt damit seine Feinde in große Panik, denn diese glauben, dass Zoar tot ist. He-Man will ganz sicher gehen und macht sich mit den Felslingen und Orko auf die Suche nach dem Adler der Giganten. Dank Bassoff, welcher ihnen die Kunde von Zoars angeblichen Ende überbracht hatte, wissen sie, wo sie den Adler suchen müssen. Zoar befindet sich im Weinjungle bei den Magiern der Zeitlosen. Diese halten den Adler im Strudel der Zeit gefangen. Dieser schwarze Kasten verschlingt die Gegenwart und gibt sie erst nach ein paar Tagen wieder frei. Wenn das geschieht, soll der Adler gegen einen überdimensionalen Skorpion antreten und dabei sein Leben lassen. Natürlich kann He-Man dies nicht zulassen und befreit mit Hilfe seiner Begleiter und dem Zauberschwert Zoar aus den Fängen der Magier der Zeitlosen. Nachdem die Masters of the Universe mit dem flugunfähigen Adler den Königspalast erreichen, finden sie eine große Schlacht vor. Während He-Man, Orko, Stoner und Rockon den Adler der Giganten aus den Klauen der Magier befreit hatten, hatte sich Skeletor mitsamt seiner Armee zum Schloss begeben. Und das auch noch viel früher als erwartet. Skeletor, dieser Fuchs. Heieieiei. Als He-Man mit Zoar auf seiner Schulter Skeletor bereits nach wenigen Augenblicken besiegen kann, ergreifen die Truppen des Bösen die Flucht.
Ganz genau, so ist es. Und noch hinzugefügt sei, dass der He-Man dann die Teela noch befreit, die genau, ja, immer noch auf Castle Grayskull festsitzt wegen der Schlangen. Super. Feine Sache, danke Manuel. Dann analysieren wir das Ganze mal. Und wir haben ja dem Franz Josef Steffens und dem Peter Bassetti schon gehuldigt und die beiden sind es auch, die diese Folge eröffnen. Nach dem Theme der Bösen finden wir uns im Wine Jungle wieder und die erste geniale Szene mit den beiden wird unseren Ohren sozusagen eröffnet und Skeletor und Madonna schießen Zoar ab. So, Dieter. Was hast du dazu zu sagen, außer dass du begeistert von den Sprechern bist?
Zuerst mal zu sagen ist, die Folge beginnt wieder mit den Bösen und auch mit dem Intro-Theme von Skeletor. Das gefällt mir immer sehr gut. Das bringt einem am Anfang auch gleich in diese Spannung. Was wird denn jetzt wieder passieren? Und ja, also wirklich gute erste Szene. Lebt da richtig mit Skeletor und Mantenna, wie sie sich anpirschen an den Adler, ja lautlos mit dem Fright Fighter, setzen sie Zoar hinterher und Skeletor sagt dann auch noch, ich habe nur einen Schuss, weil den Schuss wird er hören und wenn der nicht sitzt, dann haben wir unsere Chance vertan. Also wirklich, ja, wie gesagt, man lebt das mit und die beiden machen das auch sehr gut, Passetti und Franz Josef Steffens. Und ja, dann schaffen sie es tatsächlich, Soa zu treffen. Und dann, das passiert an einigen Stellen in diesem Hörspiel, habe ich schon wieder so ein bisschen diesen Western-Bezug, dass so wie man Tenner dann jubelt und sagt, getroffen, getroffen, das klingt für mich
Sieh
schon
doch,
wieder so.
Er stürzt ab! Ja. Das war ein Meisterschuss!
Genau. Das klingt für mich schon wieder so nach einem Karl-May-Hörspiel, so wenn er ihm genau aus 500 Fuß die Kniescheibe zerballert oder so. Getroffen, getroffen. Ja. Aber wirklich, ja, sehr, sehr spannend erzählt. Guter Beginn, wirklich starker Beginn.
Ich finde es ganz toll, dass jetzt hier Tazi Passetti und Franz Josef Steffens in einer Rolle direkt das Ganze eröffnen und noch zu hören sind. Entschuldigung. Was ich meinte, war in einer Rolle. Beide haben Skeletor gespielt.
Ja.
Tatsächlich, auch wenn jetzt Steffens das nur ein einziges Mal gemacht hat in Episode 5, aber da in Episode 5 eine Glanzleistung vollbracht hat, absolut, auch mir als generell als dauerhafter Skeletor auch sehr gut gefallen hätte, finde ich es jetzt umso schöner und passender, beide Skeletors, um es mal so auszudrücken, in einer Szene zu haben und tatsächlich dann auch beide gleichzeitig lachen zu hören, mit diesem diabolischen Skeletor-Lachen. Das ist großes Kino, also absolut, gefällt mir sehr, sehr gut.
Da natürlich, pocht das Masters-Fan-Herz natürlich wirklich sehr laut.
Absolut. Sehr, sehr schön gemacht und was ich auch toll finde, ist natürlich, klar, wir haben es, oder besser gesagt, Olli, du hast es im Vorfeld auch schon gesagt und auch hier in unseren Notizen geschrieben gehabt, es ist mehr oder weniger natürlich eine Werbefolge. Viele Produkte werden vorgestellt. Ich empfand das als Kind nie als Werbung und ich finde es auch tatsächlich heute als Erwachsener. Natürlich weiß ich, warum sie das machen, aber ich finde es alles so schön verpackt, dass es für mich einfach nicht stört. Ich finde das vollkommen in Ordnung und deshalb natürlich auch hier die Einführung des Fright Fighters. Also das finde ich schön in Szene gesetzt, tatsächlich hier an dieser Stelle. Das ist letztendlich dann hier, sag ich mal, ich glaube sogar das erste Vorkommen vom Fright Fighter selber. Der kommt noch ein paar Mal vor in den laufenden Hörspiel-Episoden. Aber wie gesagt, ich finde es passend, ob der natürlich jetzt so lautlos ist, wie er jetzt hier dargestellt wird. Ich wage es zu bezweifeln, sage ich jetzt mal. Aber ist egal. Ein bisschen Fantasie gehört mit dazu. Ich finde es, wie gesagt, einfach dann hier schön platziert und passend.
Und ja, es ist gelingt. Bitte her.
Es gelingt in dieser Folge, gelingt es auch wirklich gut, die ganzen Neuerungen der Toyline vorzustellen, so dass es nicht irgendwie hölzern oder komisch vorkommt. Es passt wirklich alles rein in die Geschichte. In der Vergangenheit hatten wir das schon auch öfters, dass man sich fragt, naja, okay, warum kommt jetzt gerade ein Nightstalker vor? Das bringt doch gerade gar nichts für die Geschichte. Hier war es aber wirklich, so wie du sagst, Manuel, hat sich sehr gut in den Handlungsstrang hineingefügt.
Absolut, ja.
Und was ich noch erwähnen wollte, weil du gefragt hast, oder dich gefragt hast, Manuel, ob es das erste Auftreten vom Fright Fighter ist, ein ganz deutliches Indiz dafür ist, dass der Sprecher ja am Anfang sagt, voller Begeisterung probiert Skeletor den Fright Fighter aus.
Und
Stelle ich mir natürlich auch im inneren Auge oder vor dem inneren Auge sehr, sehr schön vor, wie ein kleines Kind das neue Spielgerät ausprobiert.
Ganz genau. Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe es am Anfang auch schon erwähnt gehabt, dass die Veröffentlichung dieser Hörspielfolge und das Erscheinen der Wave 5 in Deutschland 1987 mehr oder weniger deckungsgleich ist und war, und von daher passt es ja, dass wir hier sehr, sehr viele Charaktere auch neu vorgestellt bekommen oder Fahrzeuge und Zubehörsachen neu vorgestellt bekommen. Und ich habe mir tatsächlich mal hier die Notiz gemacht, dass wir alleine aus Wave 5, glaube ich, über 10 Artikel werden hier in dieser Hörspielfolge vorgestellt. Aber ich finde es trotzdem passend. Also es macht für mich, wie gesagt, Sinn, die Steelstalkers genau dort einzusetzen, den Jetset dort einzusetzen. oder den Blasterhawk da einsetzt und so weiter und so fort. Und das beginnt jetzt hier schon ganz schön mit dem Fright Fighter.
Ja. Ja, und wer weiß, vielleicht hat sich der Peter Passetti auch wirklich gefreut. Der hat wahrscheinlich auch schon ganz gierig gewartet auf die neue Toyline. Der war vielleicht auch Sammler und hat sich gedacht, jetzt darf ich schon den Fright Fighter im Hörspiel fliegen, jetzt will ich den auch haben.
Ja,
das Einzige ist, man könnte es natürlich ein bisschen besser verteilen. Also es muss nicht sein, finde ich, dass jetzt wirklich 10 neue Dinge in eine Folge reingepackt werden. Das könnte man durchaus auch auf 2 oder 3 Folgen verteilen. Aber scheiß drum, ja.
Jetzt red nicht dagegen, Olli. Wir haben, Manuel und ich sind uns einer Meinung, dass das gut gepasst hat in der Folge.
Ich bin ja schon still und leite über in die nächste Szene.
Ja.
Und bin so quasi dann doch wieder nicht still. Es geht ab ins Königsschloss und in
die Waffenschmiede. Da muss ich eins noch sagen, was mich an dieser Szene irritiert hat, nämlich genau der Wechsel dann zum Königsschloss. Also sie haben Soa getroffen, Soa stürzt ab, sie freuen sich, dann hört man noch sozusagen als Outro das Skeletor-Theme. Mhm. Und dann kommt so eine königliche Fanfare als Intro. Und die klingt aber wirklich so, die klingt auch wie ein Outro. Die klingt so wirklich wie das Ende von einem 40er-Jahre Hollywood-Film. So. Genau. Und dann glaubt man eigentlich, so jetzt ist aus. So getroffen, kommt nichts mehr. Also das hat für mich nicht gepasst, irgendwie da noch diese Fanfare.
Aber ja, und in dem Moment macht Dieter den Kassettenrekorder aus und denkt sich, 3 Minuten war aber ein sehr kurzes Hörspiel diesmal.
War ein kurzes Hörspiel, schade. Aber Gott sei Dank geht es ja weiter, und zwar im Königsschloss geht es dann weiter.
Genau, ist euch das aufgefallen? Finde ich super genial. In der Waffenschmiede, Hintergrundgeräusche ist so eine richtig schöne Mischung aus Schmiede, Eisen, Geklimper und technischen Sounds. Das ist so geil, da müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr das hört, liebe Leute. Und das gefällt mir sehr, sehr gut.
Naja. Ist super. Ja, man hört so diese Dampfmaschinen und zwischendrin auch die Synthi-Sounds. Das ist wirklich, genau. Das klingt nach industrieller Revolution und Science-Fiction gleichzeitig.
Also meine Damen sind hier zu Recht von He-Man in den Himmel gelobt. Er ist der beste Waffenmeister auf dem ganzen Planeten, aber bescheiden wie er ist, leitet er wiederum dann eigentlich die Szene ein, wo die Origin von Rockon und Stone da, oder umgekehrt eigentlich, weil da ist ja der Stone da drauf bedacht, dass er der Chef ist, wenn Stone da und Rockon nochmal neu erfunden wird, nachdem sie uns ja beim letzten Mal schon mit einer Origin vorgestellt worden sind, wird das dieses Mal ein bisschen verändert. Also ich habe das auch hier aufgeschrieben, also der Man at Arms, der sagt ganz geschmeichelt, ja, schon gut, Freunde. Aber jetzt sollten uns Stoner und Rockon erzählen, wieso sie eigentlich nach Eternia gekommen sind. Ich meine, war es wirklich nur wegen Skeletor und Hordak? Und wir erinnern uns, Skeletor und Hordak haben ja gefunkt und haben sich über die Schlangenmenschen unterhalten. Mhm. Und das wurde uns beim letzten Mal erzählt, und dieses Mal wird uns eigentlich was anderes erzählt.
Müsst ihr mir gerade noch mal helfen, das habe ich gerade nicht mehr ganz genau so auf dem Schirm. Da haben Sie das da schon mal genau dann gesagt, dass Sie auf der Suche nach dem Bösen dort sind? Weiß ich gerade gar nicht mehr.
Nein, eigentlich nicht. Also da geht es eben wirklich nur darum, dass Sie was gegen die Schlangenmenschen haben. Und dieses Mal geht es um den Ursprung des Bösen.
Genau.
Und das ist den Felslingen einfach das Allerwichtigste. Seit Tausenden von Jahren suchen sie nach dem Ursprung. Mhm. Und sie glauben eben, dass sie Skeletor und Hordak da ein paar Fragen stellen können, um damit sie hier ihrem großen Streben ein bisschen näher kommen oder dem Geheimnis ein bisschen näher kommen. Ein bisschen merkwürdig irgendwie, passt nicht ganz zusammen.
Es passt nicht ganz zusammen, genau. In der letzten Folge eben, da sind sie so die Helfer aus dem All. Ja, sie waren so zufällig, sind sie an Eternia vorbeigeflogen und haben gehört, okay, da sind die bösen Schlangenmenschen, die sie kennen, drum landen sie und wollen den Bewohnern helfen. Und hier wird es dann so in die Richtung gedreht, Sie sind auf der Jagd nach dem Urbösen sozusagen. Ja, vielleicht sind sie auch draufgekommen, dass Hordak und Skeletor noch böser sein können als die Schlangenmenschen. Das wussten sie vielleicht in der letzten Folge noch nicht. Ist ein bisschen hingedeichselt, hingedreht, aber ja, soll jetzt, sag ich mal, der guten Stimmung, würde ich fast sagen, keinen Abbruch tun. Es passt schon.
Ja. Also ich hab's tatsächlich, sag ich mal, für mich dann tatsächlich auch so erklärt. Also die Schlangenmenschen, gut, ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich so der Gedankengang damals beim Schreiben des Hörspiels war, aber die Schlangenmenschen kommen ja aus Preternia, ist ja Ewigkeiten her. Mag jetzt ja auch schon tausende Jahre zurückliegen. Von daher sind sie vielleicht den Felslingen bekannt als das Böse. Gibt es ja da verschiedene, sag ich mal, Origin-Stories, wo das von den Schlangenmenschen dann auch entsprechend dargestellt wird mit dieser Schlangengrube in Snake Mountain des Serpors, was sie dann öffnet und dann die ganzen Schlangenmenschen rauskommen, die dort irgendwie in Starre gelebt haben über tausende von Jahren und so weiter und so fort. Ja, könnte durchaus passen. Und das vielleicht der Grund war, warum sie dann eigentlich an Eternia vorbeigeflogen wären, dann aber diesen Begriff gehört haben, Schlangenmenschen, Snakeman, okay, da halten wir mal an und schauen mal nach. Sind dann gelandet, dann kam sie in Folge 26 entsprechend diese Auseinandersetzung und sind dann vielleicht tatsächlich erst auf Skeletor und Hordak dadurch dann wiederum gekommen.
Okay. Also für euch nicht vollkommen
ganz jetzt eigentlich nicht. Also, ja, weiß ich nicht. Also, dass sie dann da vielleicht dann denken, okay, Skeletor und Hordak könnten dann da vielleicht dann doch eher schon in Richtung Ursprung gehen. Das, was sie jetzt herausfinden wollen. Vielleicht passt das auch. Das war auch mein nächster Gedanke bei dieser Story hier. Haben wir ja gelernt in Todestor Episode Nummer 2, dass Skeletor ja auch aus einer fernen Vergangenheit kommt, von den Riesen. Und die ja alles Böse quasi ins Skeletor gepackt haben, in die Zukunft geschickt haben, also da, wo er jetzt heute dann ist. Und das mag ja auch schon 1000 Jahre her sein. Und passt vielleicht dann vom zeitlichen Ablauf her, dass die Felslinge da schon so lange unterwegs sind. Und vielleicht ist das sogar auch da mit irgendwie in diese Richtung gemünzt. Ich weiß es nicht.
Sei es wie es sei, das wird uns nur der H.G. Francis beantworten können. Viel interessanter finde ich ja die Darstellung dieser Szene. Du, bei den Felslingen, da dürfte es ja eine strikte soziale Hierarchie geben, oder? Wie du schon angesprochen hast, Stone da sagt sofort, lass mich antworten, Rockon, immerhin bin ich dein Vater. Also ganz klar,
ja.
Da haben die Jungen noch nichts zu sagen, da zählt die Weisheit des Alters.
Ganz genau, ja, das ist noch eine andere Generation. Natürlich. Heutzutage wird das wahrscheinlich nichts mehr zählen, aber da bei den Felsingen, da wird auch der Rockhorn, der Vater, der sieht das ähnlich. Also der würde sich dann niemals gegen seinen Vater auflehnen und vor ihm das Wort ergreifen. Das
auf gar keinen Fall.
Gute alte Schule.
Gute alte Schule. Genau. Alte Schule. Es gibt's auch am Krankenbett von Mossman, weil...
Na, vorher, Arzt. Olli, Entschuldigung, ja, vorher haben wir schon den kurzen Auftritt von Roboto. Was haben wir gesagt? Der Michael Grimm, genau. Michael, nicht Matthias, Michael Grimm. Der da sagt, ja, Mossman ist verletzt worden, also der sozusagen als Bote zu He-Man kommt. Roboto als Charakter... Lass mich überlegen, da taucht das erste Mal auf. Was hält ihr von Roboto, so wie er hier vom Sprecher angelegt wird?
Ja, sehr farblos eigentlich. Also wir haben eh schon darüber geredet. Ich habe gemeint, er rehabilitiert sich, der Beastman-Sprecher. Aber ja, in Wirklichkeit, ja, er macht halt keinen Fehler, aber er könnte schon ein bisschen mehr maschinell reden, oder Manuel, was sagst du?
Ja, das war tatsächlich auch mein Gedanke. Also in den verschiedenen Cartoon-Episoden hört man es auch tatsächlich eher als Roboterstimme. Ja. Und das ist auch das, was ich mir vorstelle.
Genau. Jetzt,
klar, Technik mag vielleicht so fortgeschritten sein, dass man es nicht mehr hört, aber tatsächlich würde ich es einfach erwarten, dass er dort irgendwie... ja, robotartig abgehackt irgendwie spricht oder irgendwas in der Form. Von daher war mir jetzt hier der Robotosprecher tatsächlich in Form jetzt hier vom Michael Grimm zu menschlich.
Genau, genau. Für mich auch. Und auch wenn die Stimme nicht abgehackt klingen muss, dann kann man es ja in der Sprache so anlegen, dass er halt irgendwie ja explizit logisch denkend spricht, so wie Data das bei Star Trek macht und so weiter. Also ja, genau. Irgendwie, dass man zumindest den Androiden, den Roboter raushört. Also da, sag ich mal, der hat das, ja, der hat gesprochen wie einfach einer von den anderen Boten, die es am Königshof so gibt. War ich ehrlich gesagt auch ein bisschen, ja, hätte ich mir was anderes erwartet.
Das ist ein guter Vergleich, genau. Er hat so gesprochen wie alle anderen Boten am Königshof. Ja. Ich habe es auch, ich habe es auch gar nicht so richtig kapiert beim ersten Mal hören, dass das Roboto ist. Mhm. Und der Mossman, wie gefällt euch der von der ganzen Inszenierung hier? Der arme, kranke Mossman. Was haltet ihr von der Szene? Manuel vielleicht als erstes Mal.
Beim Mossman haben wir jetzt ja hier den Utz Richter, glaube ich, ne? Mhm. Hier als Sprecher. Das war für mich soweit okay, das passt. Ich meine jetzt rausgehört, sagen wir, er ist ja irgendwie im Kampf verwundet worden, weshalb er dann hier im Krankenbett liegt.
Gebissen worden.
Oder Entschuldigung, gebissen worden, so war es ja zumindest mal, wo ich Krankenbett gelesen habe und die Szene gar nicht mehr im Kopf hatte, dachte ich zuerst an diese Krankenbett-Szene von Skeletor, wo er krank war und im Bett liegt. Das war ein bisschen doof, ehrlich gesagt, aber das haben wir hier ja nicht. Also von daher sei es ihm gegönnt, dass er hier natürlich, sage ich jetzt mal, umsorgt wird, seine Verletzungen und so weiter. Und war für mich letztendlich, sag ich mal, eine glaubhafte Szene. Das hat soweit dann gepasst. Hat hier und da tatsächlich dann auch etwas, weiß ich nicht, freiwillig oder unfreiwillig Komisches, sage ich jetzt mal. Der Arzt, der dann auch gleich sagt, ja, sinngemäß, so, das reicht, ich muss jetzt los, ich habe auch noch andere Patienten, ja. Nicht nur dich, Mossman. Ja. Und ich glaube, He-Man hat, glaube ich, auch irgendwas in der Richtung verlautbaren lassen.
Hat auch keine Zeit, He-Man. Der sagt auch, genau. Gut, wir gehen jetzt, werd bald gesund, Mossman, ciao, genau. Wir haben Wichtiges zu tun.
Ja, genau. Ciao, Kakao, mach's gut, wir müssen weiter. Ja. Ganz witzig. Aber genau. Ja, in Summe, wie gesagt, fand ich die Szene glaubhaft, passt für mich.
Ja. Ja, für mich war die Szene sogar ein Highlight. Also ich habe das wirklich, ich habe Utz Richter super gefunden, wie er Mossman anlegt. Für mich klingt er auch so wie ein richtiger Wurzelsepp, oder? So naturverbunden, auch von der Stimme her irgendwie so erdig tief. Und ich muss sagen, eine wirklich sehr gute Beschreibung des Kampfes und auch eine Wahnsinnsbeschreibung von King Hiss. Also das hatten wir so auch noch selten, dass wirklich ein doch relativ neuer Charakter von den Bösen so gut beschrieben wurde. Also ich muss sagen, ich habe das wirklich sehr gut gefunden. Man hat so richtig, ja, ich habe mir das richtig gut vorstellen können, wie Mossman da gegen ihn kämpft und wie King Hiss dann seine menschliche Schale abwirft und er auf einmal von lauter
Das Schlangen grässliche Lachen kommt er vor. Ja,
genau. Das hat er schön nachgemacht. Aber habe ich ganz vergessen, stimmt, da hast du vollkommen recht, die Beschreibung von King Hiss ist sensationell und ich glaube aber auch tatsächlich, dass es in der Form auch, glaube ich, nicht mehr vorkommt.
Genau.
In den weiteren Hörspielen folgen. Ja. Also King Hiss schon, aber nicht mehr in der Form, dass man sagt, erklärt, der Form, dass er seine Haut abwirft, sage ich jetzt
genau.
Mal. Also das war schon sehr gut.
Jungs, das ist eine klassische Wrestling-Promo, was der King, was der Bossman hier bringt. Denn er bringt den King Hiss over, wie die Jungs von Reds vielleicht sagen würden in dem Fall. Well. Also er macht es zwar nicht offensichtlich, aber er redet quasi so über ihn, dass jeder genau weiß, der King Hiss, das ist ein ganz ein gefährlicher Typ und das macht einen guten Catcher aus, dass er Promos so hält, dass der Gegner gut dasteht.
Dann muss er aber auch gewinnen gegen den King Hiss, das hat er hier leider nicht geschafft, aber ja.
Ja, nicht zwingend.
Ja, denkst du dann, Olli, dass King Hiss, während er jetzt hier, sag ich mal, auf Eternia war, gleichzeitig auch dann in der WWF tätig war? Oder
ja, yes, Jake the Snake Roberts.
Ja, genau.
Ja, ich finde, also ich hätte mir von King Hiss insgesamt in der Hörspielserie ein bisschen mehr erwartet. Wie du schon angesprochen hast, Manuel, leider kommt seine richtige Gefährlichkeit dann später gar nicht mehr vor in irgendwelchen Kämpfen. Und auch irgendwie, also King Hiss kommt auch nie so wirklich auf Augenhöhe mit Skeletor. Das war vielleicht noch bei der ganz allerersten Folge, kann ich mich erinnern, dass da wurde er so angekündigt, ja, Skeletor erwartet mit Spannung den neuen Kämpfer für das böse King Hiss und so. Aber irgendwie ist er ab jetzt auch, ja, er ist halt einer von vielen und er ist leider nicht mehr so besonders.
Ja, das stimmt. Wobei man da vielleicht, sag ich mal, entschuldigerweise sagen kann, dass die Schlangenmenschen in den 80ern ja auch nie so prominent waren, wie sie jetzt, sag ich mal, in der Neuzeit sind. In verschiedenen Medien. Hat ja schon damals bei der 2000X-Serie begonnen als mehr oder weniger Hauptgegner. Ja. Die Schlangenmenschen und so weiter. Das gab es in der Form in den 80ern nicht. Also ich mag es nicht mehr genau sagen, ob das damals vielleicht schon der Plan war. Aber zumindest wurde es dann, wenn, dann auch nicht in der Intensität umgesetzt, wie es, wie gesagt, jetzt in den modernen Medien dann einfach der Fall ist. Und ja, schade ist es desto trotz, weil das Action-Feature ist klasse, hier super erklärt und hätte man durchaus hier und da noch einsetzen können in Form dessen, dass es wie, sag ich mal, ja einfach Täuschungsmanöver. Ja, der nette Mensch von nebenan erschleicht sich Zugang zu Eternals oder anderen Örtlichkeiten und weil er einfach nett aussieht und schön grinst und dann in passenden Moment wirft er seine Haut ab und ist dann, ja, der Schlangenmensch.
Ein Monster, ja, genau.
Genau.
Ja, apropos schön aussehen und nett grinsen, kommen wir zu Teelas Auftritt. Die Teela ist ja in diesem Hörspiel wieder ein Fall für sich. Da können wir dann eh noch reden wir gleich drüber. Ja, Manuel, vielleicht kannst du da noch ein bisschen genaueres darüber sagen? Ich habe ja bei euch im DHQ, im Himanischen Quartett, gehört von eurem Gast damals, dass Monika Gabriel, die Sprecherin von Teela, die Rolle der Teela gehasst haben soll. Jetzt habe ich mich natürlich durch das Internet gekämpft, habe da aber 0,0 Beleg dafür gefunden. Und daher habe ich mir gedacht, vielleicht weißt du da ein bisschen was Genaueres.
Also ich kann zumindest sagen, ich weiß davon nichts. Also wenn wir jetzt wirklich von Hass sprechen, also das ist ja schon schwerwiegend, sage ich jetzt mal. Ja, also ist ja nicht so, dass mir die Rolle wenig zusagt, sondern wenn ich sie hasse, ist das schon ein ganz anderes Kaliber. Also wäre mir nicht bekannt. Ich könnte den einen oder anderen Kollegen von mir sicherlich da nochmal nachfragen, von dem ich jetzt weiß, dass die engen Kontakt zu Europa haben und den Sprechern haben. An dieser Stelle schönen Gruß an Miri und Marc vom Weltermeister-Magazin. Die können da sicherlich was zu sagen. Ich persönlich, wie gesagt, weiß da nichts drüber und auch nichts davon. Also wenn im höchsten Maße, könnte ich mir vorstellen, dass die Frau Gabriel vielleicht, sag ich mal, hier und da mit der Darstellung von der Teela vielleicht nicht ganz einverstanden war. Generell mit der Darstellung der Frauen, generell in 80er Jahren, haben wir ja auch in den vergangenen Podcast-Folgen hier und da schon angesprochen gehabt, dass da vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten gab. Aber ich kann nicht behaupten, jemals gehört zu haben, dass sie die Rolle tatsächlich gehasst hat. Also würde mich dann auch wundern, warum sie dann 37 Folgen lang mit dabei gewesen wäre.
Naja, gut, es wird natürlich schon auch bezahlt geworden sein. Also von daher hast du einen guten Grund mitzumachen. Aber ja, dass man, wenn man halbwegs, sage ich mal jetzt mal, über seine Rolle hinaus ein bisschen denkt, nicht unbedingt zufrieden mit dem ist, was man hier, so, welcher Rolle man hier seine Stimme verleiht, das ist schon nachvollziehbar. Ja. Also das wünsche ich mir sogar in gewissem Maße, dass die Monika Gabriel das hinterfragt hat damals, weil gerade wir Masters-Nerds, ja, natürlich identifizieren wir Teela mit dieser Stimme und auch mit dieser Person dann. Mhm. Ja, das ist halt bei Synchronsprechern auch so. Und in dem Fall ist es halt markant, weil halt eigentlich eine sympathische, ein sympathischer Charakter hier so einen ständigen Zicken nicht mal mehr Unterton hat. Und das ist halt schade. Ja? Und das hat sich hoffentlich die Monika Gabriel auch gedacht.
Aber
auch
da hätten
sie sehr gut immer gebracht hat, sozusagen.
Aber wenn ich so an diverse Sitcoms in den 80ern, 90ern denke, da müssten noch ganz, ganz andere Leute und andere Frauen ihre Rollen hassen. Das ist wirklich so.
Ja,
und natürlich. Ja. Genau. Das gehört einfach, wie wir schon in den vergangenen Hörspielen besprochen haben, das gehörte einfach da so mit rein als, ja, Teela als die Figur, die halt auch beschützt wird von den starken Masters. Und ja. Ich sag mal, Olli, ja. wenn Teela sich schon hasst, wie muss Utz Richter als Mossman sich dann hassen, wenn Teela von einem schlechten Traum erzählt und sofort lässt ihn Heeman alleine, tschüss Mossman, mach's gut. das war doch der Auslöser, warum Heeman überhaupt weggegangen ist und den armen Mossman da mit seinem Schlangenbiss und dem Schlangengift liegen gelassen hat. Ist doch furchtbar.
Naja, das verstehe ich schon. Heeman will natürlich hier schon genau wissen, was Teela in ihrem Mittagsschlaftraum, ja. Also Teela Mittagsschlaf macht, finde ich wiederum sehr sympathisch, also echt gemütlich. aber sie sagt ja auch, nun, ich will dir nicht alle Einzelheiten erzählen, die Teela. Also ich glaube, genau deswegen ist eigentlich der Himmel mitgegangen, um alle Einzelheiten zu erfahren, aber er fährt sie leider nicht.
Also. Ja.
Nur immer die gleichen langweiligen Geschichten vom Geist und Castle Grayskull.
Schelm ist, wer schelmisch denkt, Olli. Da interpretierst du natürlich schon wieder was rein. Nein, unsere Teela, die hat natürlich nur das Wohl Eternias im Kopf und nicht das, was du denkst. Ja.
So. Naja, aber Manuel, du hast es schon gesagt. He-Man, mal wieder ein Machtschädel, oder? Und er tut Teelas Bedenken eigentlich ziemlich schnell mal ab.
Ja, absolut. Also ich kann nicht sagen, dass mir das früher aufgefallen ist, dieses Verhalten von He-Man an manchen Stellen. Also deshalb heißt ja der Podcast hier He-Mans Machtschädel, weil er, sag ich mal, manchmal so ein, ja, wie drückt man denn das anders eigentlich aus? Eine Persönlichkeit ist, ja. Die wenig andere
Meinung zulässt, sagen wir es mal.
Ja, okay, ja, das klingt gut. Genau.
Die Haut-drauf-Mentalität.
Die Haut-drauf-Mentalität oder einfach andere Meinungen dann wenig interessiert und so weiter. Wenn man wirklich genau hinhört, dann hört man dann teilweise, ich weiß nicht, ob es Absicht war, sowas, aber man kann es interpretieren und man kann es auch raushören, wenn man will. Und das gleiche natürlich auch an dieser Stelle jetzt hier, dass Teela natürlich ja, absolute Aufregung ist, ich habe da einen Traum gehabt und so weiter. Und das war ja auch nicht das erste Mal, dass Teela da irgendwelche empathischen Träume hat über Soa, von Soa, mit Soa. Und besser gesagt, mit der Zauberin. Und He-Man aber dann trotzdem dann hier grundlos das runterspielt und sagt, ach komm, Mädchen, jetzt stell dich mal nicht so an, ja. Jetzt machst du nochmal ein kleines Nickerchen, ja, und nachher reden wir nochmal weiter.
Genau.
Also, hat er nicht gesagt, aber so konnte man es jetzt irgendwie interpretieren an dieser Stelle. Ja,
also,
und das ist, ja, das ist dann He-Man, ja.
Also das ist wirklich auffällig, weil es so prägnant, weil He-Man einfach so alles, was Teela sagt und worüber sie sich Sorgen macht, ignoriert. Also zuerst mal ihr Traum, dann gehen sie zur Burg und Teela sagt, hörst du das, He-Man? Da sind überall Schlangen. Ah, die tun dir nichts und jetzt reg dich mal nicht so auf. Und auch, er sagt dann ja dann, glaube ich, ja, Teela, gleich wirst du sehen, auch der Geist von Castle Grayskull wird über deinen Traum lachen und so. Also wirklich so richtig, richtig die Bedenken von Teela heruntergespielt.
Lächerlich
und das, gemacht, ja. Genau, lächerlich gemacht. Und das, obwohl schon jetzt mittlerweile, gerade nach den letzten Folgen, klar ist, dass Teela einfach eine sehr, sehr starke Verbindung zum Geist von Castle Grayskull hat. Also ja. Da müsste He-Man als Held von Eternia natürlich schon, das musste ihm bewusst sein. Und da müsste ein bisschen, das müsste ihn eigentlich ein bisschen mehr zu denken geben.
Absolut, also zumal das Abenteuer hat ja bereits begonnen. Ja, Mossman liegt halb tot auf der Krankenstation. Ja. Gut, klar, nicht halb tot. He-Man geht einfach weg und sagt, kurier dich aus, mein Freund. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Aber er müsste eigentlich wissen, irgendwas läuft hier schon. Mhm. Irgendwas ist komisch, ja. Und jetzt kommt auch noch Teela an. Wie gesagt, sie hat diese empathische Verbindung. Und da wäre es gut gewesen, wenn er dann zumindest mal ein bisschen mehr Glauben ihr geschenkt hätte. Oder zumindest mal auch nicht probiert hätte, das Ganze runterzuspielen. Und wie wir dann auch in dieser Szene, die du gerade schon angesprochen hast, die da dann auch sehen, die Zauberin ist natürlich nicht da in Castle Grayskull. Und letztendlich hat dann Teela dann auch tatsächlich dann auch recht und auch welche ominösen Zeichen erscheinen an der Wand, glaube ich, war das, ne?
Von ein Winkel nach rechts, von der von einem genau. nach links geöffneten Bogen durchschnitten wird.
Genau, ja. richtig. So soll das Ganze dann ausgesehen haben. Und ja, ich weiß gar nicht, ob an der Stelle dann He-Man dann tatsächlich das Ganze eingesteht, dass es tatsächlich ein Problem gibt und sich bei Teela entschuldigt. Aber ich glaube, das tut er nicht. Dann wäre er ja kein Machtschädel.
Natürlich nicht. Nein, das tut er nicht. Und das gehört ja auch ein bisschen in das Erzählschema rein, ja, um den Spannungsbogen aufzubauen. So He-Man glaubt nicht an die Gefahr und dann, oh, auf einmal werden sie doch überrascht, ja. Was mir aufgefallen ist bei dieser Szene, also wie du schon gesagt hast, der Geist ist nicht da, aber es erscheinen Zeichen an der Wand und irgendwie ist es mir so vorgekommen, wie ich die Szene gehört habe, da war auch, wie sie die Zeichen beobachten, so ein 8-Bit-Computerspiel-Sound irgendwie hinterlegt. Da hat der Geist von Grayskull irgendwo seinen Amiga oder C64er noch angelassen und da ist irgendein 8-Bit-Soundgame gerade noch gelaufen oder irgendwas.
Wizard of War.
Genau, das oder Bubble Bobble oder sowas. Ja, das hat lustig geklungen so im Hintergrund. Die schauen auf die Winkel und man hört.
Genau. Ja, das stimmt. Ich habe gedacht an so Art Laserschüsse. Aber das kann schon sein. Laserschüsse aus einem 8-Bit-Spiel oder sowas. Alles, ja. Weißt du? So piu, 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 piu. Und dann, genau. Keine Ahnung.
Vielleicht war er ja doch da und hat einfach nur in einem anderen Zimmer da gespielt.
Kann auch sein. Das kann auch sein, natürlich.
Irgendwo in irgendeinem Gewölbe gibt es sicher so eine Arcade, wo ein paar Spielautomaten stehen.
Ach, herrlich. Ja, na, also ja. Das Symbol erscheint da irgendwie. Du hast es gerade schon erklärt, Olli, mit diesem Winkel und dem geöffneten Bogen. Und He-Man ist natürlich absolut ahnungslos, was das Ganze dann zu bedeuten hat. Und wir werden, glaube ich, nachher noch eine Erklärung dafür bekommen, was da vermutet wird. Und es liegt eigentlich nahe, He-Man, hallo. Es liegt nahe, überleg doch mal, aber nein, er kommt nicht drauf. Ist auch wurscht. Ein bisschen Rätseln raten müssen wir ja. Ist es jedes Mal, wenn sie in Castle Grayskull waren. Jetzt ist es hier ganz genauso. Aber zumindest sind sie mal einen Schritt jetzt weiter. Also
ja, zum Glück hat das eine Freunde, die er da zu Rate ziehen kann. Und,
genau.
Die werden ihm dann auch helfen. Genau. Und inzwischen haben wir auch Zeit, mal wieder nach Snake Mountain zu sehen. Übrigens, He-Man und Teela hier das erste Mal eben auch mit dem Blasterhawk unterwegs. Das soll vielleicht auch nochmal erwähnt werden. Der kommt dann sowieso nochmal vor. Und in Snake Mountain gibt es dann diese Konferenz der Bösen eigentlich, beziehungsweise Skeletor eröffnet seinen Kameraden den Plan und ich habe da vor allem die Eifersucht zwischen Hordak und dem King der Schlangen als sehr, sehr wichtig und auch toll empfunden, dass das hier erwähnt wird im Hörspiel. Also das finde ich ganz eine feine Sache. Wie steht ihr dazu? Ist das eine Ja, ich lasse das einfach mal so im Raum stehen und gebe euch da jetzt Möglichkeit, eure Gedanken dazu zu sagen.
Es wurde prominent angekündigt, gleich bei der Einleitung der Szene durch Horst Naumann. Ja, Hordak äugt auf King Hiss, er ist eifersüchtig und so weiter, aber sie machen nichts draus. Also Hordak kommt in der ganzen Folge dann nicht wirklich vor und auch in den nächsten Folgen, sag ich mal, wird dieses Thema nicht wieder aufgegriffen. Habe ich ein bisschen schade gefunden, weil da wäre natürlich viel Potenzial drin gewesen.
Absolut, ja. Das passt zu dem, was wir vorhin gesagt haben, dass King Hiss jetzt hier wirklich dramatisch dargestellt wird als der König der Schlangenmenschen mit unglaublichen Fähigkeiten, aber das verpufft. Also in der Form, wie er hier dargestellt wird, erleben wir ihn leider nicht mehr. Bei den restlichen Hörspielen und gebe ich dir vollkommen recht, die da hätte man noch weiter ausbauen können. Dieses Konfliktpotenzial in diesem Dreiergestirn, sage ich jetzt mal, zwischen Skeletor und Hordak, das wird uns noch ein bisschen begleiten. Tatsächlich dann auch relativ bald in Folge 29, wo ich finde, das Ganze, dieser Konflikt zwischen Skeletor und Hordak dann dort gipfelt, weil Hordak ja dann quasi der Böse ist in dieser Episode. Und ja, hätte man aber tatsächlich noch weiter ausbauen können. Und King Hiss wird dann leider einer von vielen in den nächsten Hörspielfolgen.
Ja, zieht sich ja auch durch. Ne? Also die Neuen werden groß angekündigt und bekommen ihre Plattformen und flachen dann wieder ab. Hier.
Leider, genau. Aber relativ viele werden jetzt hier dargestellt. Du hast gesagt, Konferenz der Bösen. Ich glaube, der Wortlaut kommt in dem Hörspiel nicht vor. Das war, glaube ich, in Nummer
13, Skeletor Sieg,
genau. Da kommt ja die tatsächliche Konferenz der Tiere. Ach Quatsch, Konferenz der Bösen.
Der bösen Tiere.
Die Konferenz der Bösen. Kommt da drin vor. Aber nichtsdestotrotz werden jetzt hier auch noch einige Toys platziert. Ja, Spider wird nochmal genannt, der Roton, Landshark, Mantisaur. Wobei ich glaube, Mantisaur wird hier der Mantisauer ausgesprochen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Nightstalker und was ich cool finde, die Trooper der Horde.
Ja.
Finde ich sehr, sehr witzig. Ich glaube, nicht in dieser Szene, aber in einer anderen Szene wird dann auch tatsächlich das Action-Feature exakt erklärt, wie die Trooper funktionieren. Und da fragt man sich natürlich als erwachsener Hörer, welcher Idiot macht einen knallroten Knopf in der Mitte des Troopers, was die einzige Schwachstelle ist. Ja, macht keinen Sinn, aber naja, ist halt so, passt für mich. Aber destotrotz, Trooper ist cool, stelle ich mir toll vor. Weiß nicht, so Star Wars mäßig dann halt 500.000 Trooper irgendwie dann da, die in die Schlacht ziehen und so weiter. Hätte man auch noch was draus machen können.
Genau.
Ja, absolut. Also hier auch natürlich das mit in zwei Tagen greifen wir an. Hintergrund, wie du gerade gesagt hast, dass man hier einfach auch nochmal 5-6 verschiedene Toys neu unterbringen kann. Die brauchen natürlich Vorbereitung, die müssen aufpoliert werden,
damit sie einsatzfähig sein. Aber das war ja für mich wieder irgendwie extrem skurril, ja, weil Skeletor erzählt zuerst in dieser Versammlung, alle Bösen sind da, ja, und er sagt, hey Leute, wir haben es geschafft, wir haben Soa, den Adler der Giganten, abgeschossen, Mantenna und ich. Alle freuen sich, ja, eine Stimmung wie zu Weihnachten bei den Evils, also die heulen herum wie die Indianer und dann sagen sie, ja, der Adler ist tot, wann greifen wir an? Und Skeletor sagt so, naja, in zwei Tagen, so ein bisschen müssen wir uns schon vorbereiten, also der volle Downer, ja, also ja, alle sind voll euphorisch. Und wollen gleich losstürmen und Skeletor, ja, ich habe jetzt überlegt, jetzt putzen wir mal unser Kriegsgerät auf und in zwei Tagen greifen wir an. Ja, hatten wir schon mal in einer anderen Folge.
Komm, ich gerade morgen drauf. Früh.
Genau.
Richtig.
Da wollten sie vorher die Nacht noch durchzechen, genau.
Und dann ich bin gerade am Überlegen, welche Folge das war. Mir fällt es jetzt auch gerade auf Anhieb nicht mehr ein, aber zumindest hat er jetzt erklärt, dass sie das als Vorbereitungszeit brauchen.
Ja,
okay, zwei Tage richtig. Vorbereitungszeit, ich weiß nicht so recht, aber es klingt zumindest mal ansatzweise sinnvoll. Bei der anderen Episode war es ja echt so, dass er gesagt hat, wir greifen morgen früh an, aber jetzt saufen wir erstmal ordentlich ein. So, das ist ja an Schwachsinnigkeit ja nicht mehr zu überbieten eigentlich. Ja.
Vielleicht reicht ihm eine Nacht saufen nicht mehr.
Ich weiß es nicht. Ne? Aber gut. So, aber jetzt kommt mir noch ein anderer Gedanke. Oder besser auch eine Frage jetzt an euch. Wir stellen jetzt ja fest, dass Skeletor tatsächlich früher angreifen wird. Hat er das jetzt von vornherein so geplant, dass er sagt, okay, wir greifen in zwei Tagen an, ich weiß aber eigentlich schon ganz genau, wir greifen in einem Tag an, oder hat er seinen Plan kurzfristig geändert, weil wir werden jetzt gleich in der nächsten Szene oder Teil der Szene erfahren, dass sie beobachtet werden von Bassoff. Und das quasi letztendlich als Reaktion darauf ist. Wobei so viel Intelligenz und Weitsicht würde ich ihm fast gar nicht zutrauen an dieser Stelle. Aber könnte man sich dann da tatsächlich so schönreden? Was denkt ihr?
Ich sag auf keinen Fall. Also ich glaube, dass der auf jeden Fall das kurzfristig dann noch geändert hat, dass er wirklich vorhatte, zwei Tage zu warten. Und dann erst nachdem er bemerkt hat, dass Bassoff das Ganze belauscht hat, seinen Plan kurzfristig geändert hat, was natürlich grundsätzlich auch wieder für ihn spricht, dass er so flexibel ist.
Genau, und Weitsicht ist eher nicht so das von Skeletor. Und was ich ja auch ganz schön finde, ist, King Hiss entdeckt ihn ja, glaube ich, und Skeletor fragt dann auch so, von wem redest du, King Hiss? Und King Hiss sagt mit seiner Schlangenstimme: Das ist Bassoff. Also so wirklich mit 15 S bei jedem Wort. War ganz schön. Dann entdecken sie eben Bassoff und ja, das bringt natürlich den Plan durcheinander. Ja, das ist klar. Jetzt ist dieses Geheimnis zumindest verraten, dass sie Soa im Wine-Jungle abgeschossen haben. Sonst hätte wohl He-Man und Teela, die hätten noch ein paar Tage gerätselt, wo der Geist sich wohl herumtreibt.
Ja, ganz absolut. Genau, ja. Absolut. Weil das Zeichen in Castle Grayskull, ja, auch wenn man dann vielleicht irgendwann auf eine Uhr kommt, eine Uhr auf dem ganzen Planet Eternia, ja, was mag das bedeuten? Also ich glaube, da würden sie noch ein paar Wochen suchen, bis sie dann
gut, auf den Weinstein das aufklärt und absolut. Es nach Eternis schafft und dann seine Kunde dann unter die Leute bringt und He-Man natürlich sofort Feuer und Flamme für das Abenteuer, will sofort in den Wine-Jungle fliegen und sich dort mal umsehen. Der Adler muss ja da irgendwo noch entweder liegen oder es muss irgendwie Zeichen geben für diesen Kampf. Mhm. Stone Down, Rock On, voller Enthusiasmus dabei. Genau, und wer darf nicht mitfliegen? Teela. Na, Teela, du bleibst mal lieber da. Obwohl, sie würde sehr, sehr gerne. Ich muss auch dabei sein, sagt sie. He-Man, nein, Teela, du als Oberbefehlshaberin der königlichen Wachen darfst Eternis auf keinen Fall verlassen. Du musst hier sein, falls Skeletor schon früher angreift. Na gut, das kann ich ja noch verstehen. Aber Stondor dann, He-Man hat recht, du darfst uns nicht begleiten. Außerdem genügt es, wenn Rockon und ich dabei sind.
Ja, ja.
Lustig
ja.
wird es ja dann auch noch mit der Aussage von Teela, wo sie fragt, womit fliegt ihr? Also sie akzeptiert es, womit fliegt ihr? Ja, He-Man, ja, sie fliegt mit dem Bleisterhawk, weil der ist perfekt für den Wine-Jungle. Und Teela, gut, dann nehme ich den Jetsled, der Raketenschlitten, der bringt mich schnell nach Castle Grayskull. Also das heißt, sie bleibt sowieso nicht da.
Ja, absolut, absolut. Das war der Moment, wo ich beim Hören dachte, what? Gerade hieß es, sie soll da bleiben. Und in der nächsten Szene sagt sie, gut, dann nehme ich jetzt den Jetset und fliege weg. Und He-Man sagt, alles klar, bis dann, ciao.
Ja, das, also da merkt man, Skeletor diesmal wirklich mit einem Plan, ja, mit einem Angriffsplan. Und die Masters entscheiden da so ganz spontan. Ich habe das auch die Aussage von He-Man ganz lustig gefunden. Der Adler, der muss irgendwo liegen und irgendwie wird mir etwas sagen können. Drum fliege ich mal dahin. Genau. Ja. Also das ist so.
Ein Zwerg oder so.
Genau. Klingt ein bisschen unkoordiniert das Ganze. Darf auch mal sein.
Ja, richtig, ja. Aber ja, natürlich, die Männer wieder sehr chauvinistisch hier dargestellt und auch, dass sie einfach nicht von selbst entscheiden darf. Schwierig, schwierig, schwierig.
Was aber wirklich auffallend ist, Man-at-Arms bleibt ja diesmal auch zu Hause. Also der ist ja sonst immer dabei. Orko ist wie gesagt dabei, die zwei Felslinge. Aber Man-at-Arms diesmal, der wird eigentlich, ja, über den wird gar nicht gesprochen. Der bleibt einfach in seiner Werkstatt.
Der kriegt gar nichts mit, glaube ich. Ne?
Ja.
Der baut einfach weiter.
Der baut weiter.
Genau, ist ja auch der beste Waffenmeister von ganz Eternia. Also, ja. Da hat er einfach diesen Druck, muss er standhalten und da hat er keine Zeit für solche Spirenzchen wie Soa suchen und so.
Genau.
Ja.
Jetsled habe ich nachschauen müssen, muss ich gestehen.
Ja, also der Jetsled, genauso wie der Laserbolt und auch wie der Blasterhawk, sind alle von Wave 5 erschienen, die ganzen Fahrzeuge. Das Besondere bei den Jetsled ist und war, dass es quasi als Zubehör gilt. Also das war damals auch für sehr schmales Geld zu haben.
Genau.
Ich muss überlegen, 15 D-Mark plus minus 20 D-Mark vielleicht, was das Ganze gekostet hat, also tatsächlich so im Taschengeldbereich. Und dieser Jetsled, der hatte letztendlich, war wie gesagt so V-förmig angerichtet, hatte dann links und rechts so zwei Öffnungen für die Füße, wo die Figur dann reingestellt werden konnte. Dann einen so einen Steuerknüppel, der hochgehoben werden konnte, wo dann die Figur dann letztendlich die Hände dran heben konnte. Und damit konnte die Figur dann tatsächlich dann, ja, fliegen, sage ich jetzt mal. Hat wunderbar funktioniert. Dabei war noch eine blaue Rüstung mit so einer Schiebevorrichtung, dass man den Jetsled hinten drauf auf den Rücken schnallen konnte. Mhm. Und das war, wie gesagt, ein ganz, ganz tolles Dingen und erschien gleichzeitig mit den Steelstalkers. Die waren im gleichen Preissegment angeordnet und das hat so gut funktioniert, dass es in der Wave danach, in der sechsten Wave, dann tatsächlich auch nochmal ausgebaut haben. Da gab es dann diesen Scuba-Tech beispielsweise, diese Tauchvorrichtung, die man über diese Figuren stülpen konnte. Die Beamblast und Artillery gab es noch, so ein Waffengeschütz, was man damit machen konnte. Dann noch solche Bergsteigerausrüstung konnte man noch dazu kaufen. Ganz geckig tatsächlich. Und wie gesagt, einfach relativ günstig damals zu haben und vielleicht war das auch dann auch so ein bisschen so der Garant für den Erfolg. Und der Jetsled selber kommt in den Hörspielen, jetzt in den kommenden Hörspielen immer wieder nochmal vor und ich würde sogar fast behaupten, benutzen sie dann mittlerweile dann öfter als den Windrider in den kommenden Hörspielen. Also ja, schönes Gefährt.
Löst den Windrider sozusagen ab.
Würde ich sagen, ja. Also ich habe es nicht gezählt, aber er wird schon, wird schon verdächtig oft genutzt, sage ich jetzt mal, in den
Hörspielen. Für kurze Strecken, das war wirklich so, wie du sagst, das war jetzt kein eigenes Fahrzeug, sondern das war so ein Ausrüstungszubehör. Ich kann mich auch noch erinnern, dass man das eben so zusammenklappen konnte und dass man das auch auf die Rüstung stecken konnte und so weiter. Und war aber cool, ja. Also Olli, musst du dir vorstellen, wie so ein Skido. Das stellst du dich drauf und fährst herum.
Genau. Ja, also das heißt, He-Man mit seinen Mannen im Blasterhawk, Teela im Jetsled und was auf jeden Fall der Fall ist, sie können miteinander funken. Ist das richtig? Habe ich das richtig mitgekriegt in dieser Folge?
Jetzt, Olli, ganz kurz noch, weil du jetzt auch diese Unart übernimmst, weil in dem Hörspiel Man at Arms, Horst Naumann, alle sagen Blasterhawk, aber das ist doch der Blasterhawk. Also da hätte ein Anglizist hätte gesagt, hey, Leute, so geht's nicht, das ist der Blasterhawk. Aber Manuel, du hast auch schon gesagt, den Mantisaur, den sprechen sie auch nicht so wirklich gut
Englisch. Ja, genau. Wobei ich schon sagen muss, ich bin da tatsächlich auch geprägt, viele Namen deutsch auszusprechen.
Ja.
Weil ich es vom Hörspiel einfach so gewohnt bin. Viele meiner Kollegen, die sagen Triclops, ich sag Triclops, das ist für mich ein Triclops einfach.
Ja.
Und andere Sachen wie der Mantisaurus würde mir jetzt nicht in den Sinn kommen. Das weiß ich nicht. Das würde ich schon an Mantisaur dann aussprechen, aber ja.
Das stimmt schon. Das geht mir auch so. Ich sag auch lieber Zodak als wie Zodak.
Ja, genau.
Das ist tatsächlich
ganz genau.
So.
Ganz genau.
Aber zumindest das, was wo man jetzt wirklich eine englische Betonung reinlegt, dann ja. Hätte ich gesagt, dann soll es richtig klingen.
Liebe Leute, euer Dieter, Sohn eines Biologielehrers und einer
Englischlehrerin. Und einer Englischlehrerin, natürlich. Klar.
Sehr schön. Aber ja, Olli, du hast es gerade schon gesagt gehabt, sie funken. Ich muss überlegen, haben wir schon mal gehabt, dass sie funken? Also,
nein.
Ich glaube es auch nicht.
Eine absolut neuartige Inszenierung und mir persönlich hat das eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, Manuel, wie hat es dir gefallen, diese Funkszene? Erzähl mal.
Ich fand's toll. Macht ja auch Sinn, bei all der Technik, die sie haben, warum nicht dann auch schon ein iPhone haben mit irgendwie entsprechende Bildtelefonie drauf, Skype vielleicht, keine Ahnung, irgendwas in der Form. Aber nichtsdestotrotz wundert es mich, warum sie das nicht schon früher irgendwie genutzt haben. Also da gibt es sicherlich einige Situationen in den Hörspielen, wo die Situation eskaliert ist, weil sie sich nicht abstimmen konnten in irgendeiner Art und Weise. So, hätten sie dann irgendwie so eine Art Walkie-Talkie gehabt, wobei ich jetzt gerade, fällt mir eine Szene ein, auch da bin ich mir gerade nicht sicher, welche Nummer das war, wo He-Man mit Merman sich unterhält über den Bildtransmitter. Könnte man das auch irgendwie so als Funk vielleicht interpretieren, weiß ich nicht, wo die sich da austauschen. Aber nichtsdestotrotz, hätte man öfter einsetzen können, um die eine oder andere Situation vielleicht zu entschärfen. Aber es hat hier gepasst. Man konnte sich kurz auf den neuesten Stand bringen, macht auch Sinn. Wobei jetzt diese erste Funkszene tatsächlich, sage ich jetzt mal, normal war. Ja, man hat einfach telefoniert und es war in Ordnung. Viel einprägsamer wird die Funkszene dann nachher im Weinjungle. Die finde ich schon legendär, sag ich jetzt mal. Und dann sind wir wieder beim nächsten Machtschädel, glaube ich.
Genau.
Ja, nicht nur beim Machtschädel, sondern auch Thiela natürlich sehr legendär, weil es ihr ja vollkommen wurscht ist, dass die da krepieren und ums Leben kämpfen. Ja, weil Himen und Co. werden angegriffen. Orko sagt es auch noch. Wir werden angegriffen, aber es ist der Thiela egal. Die mag einfach ihre Info da loswerden.
Naja, es war ja auch wichtig,
oder? Oh Gott, ihr werdet angegriffen. Ich wünsche euch alles Gute.
Nein, das war wichtig.
Es ist eine Uhr.
Natürlich. Du, und mich hat das, ganz ehrlich, mich hat das ein bisschen so erinnert, wie wenn Michael Knight mit Trevor im Sattelschlepper telefoniert, oder? Michael gerade auf der Verfolgung von irgendjemanden und Trevor: Hey Michael, ich habe Folgendes rausgefunden und so weiter. Also, so wie du schon gesagt hast, Manuel, schade eigentlich, dass das nicht vorher schon mal vorgekommen ist.
Ja. Wenn du mich schon korrigiert hast vorher, welcher Trevor bitte? Ich kenne nur Devin.
Oh verdammt, ja klar, Devin Miles, ja genau. Oh, so ein Fauxpas, Devin, genau. Ja, Devin, Arcee und Bonnie. Genau, aber wirklich, an das hat es mich erinnert. So, ja.
Hast immer nur auf die Bonnie geachtet wahrscheinlich.
Naja. Es gab ja auch noch eine April, verstehst du also? Genau. Nee. Nein, aber
Waren beide hübsch.
An das hat es mich natürlich.
Aber Bonnie war schon besser.
Jetzt habe ich was gesagt. Wir schweifen ab, natürlich.
Schreibt uns bitte in die Kommentare, ob ihr Bonnie oder April besser fandet.
Genau, brünett oder rothaarig.
Ja, also uns gibt es auch auf YouTube. Man kann es zwar nicht sehen, vielleicht machen wir das noch irgendwann mal, aber drunter kommentieren kann man.
Genau, aber um es abzuschließen, auch mir hat das sehr gut gefallen, dass sie miteinander funken. Habe ich gut gefunden. Und ja, jetzt
Olli, ja, sagt der Stress vor allem, der wird irgendwie auch sehr gut transportiert hier in dieser Szene. Also um auch wieder back to business zu kommen. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut auch von der ganzen Atmosphäre hier. Das ist gut eingefangen.
Genau. Und auch He-Man, in dem Fall, das kaufe ich ihm auch ab, der war richtig gestresst, also muss man schon sagen, der sagt dreimal zu Orko, sag ihr, sie soll still sein, und dann schreit er richtig, abschalten Orko, sofort abschalten, er will sie dann einfach raushaben, ja, ganz egal wie wichtig das ist, er muss sich jetzt mal darauf konzentrieren, die Kiste, den Blasterhawk auch runterzubringen, und ja, war echt eine gute Szene. War eine von denen, die den Spannungsbogen wieder in die Höhe gebracht
Absolut.
Haben.
Absolut, das sehe ich auch so. Du hast natürlich recht mit He-Man, seiner Reaktion an dieser Stelle. Sie ist nachvollziehbar, aber trotzdem irgendwo witzig, sage ich jetzt mal. Ne? Weil Tina natürlich da wieder versucht, was zu erzählen, und He-Man sagt, komm, jetzt schalt doch mal die olle Tante ab, das gibt's doch gar nicht. Ja? Ich bin ja mitten im Kampf drinne.
Aber sie wollte es ja eigentlich Orko erzählen. Also das eigentlich hätte es ja geklappt, also Thiela darf man hier keinen Vorwurf machen, weil ja, He-Man fliegt die Kiste, aber da sitzen ja noch vier andere, oder sie sitzen ja zu vier drin, es sind ja noch die zwei Felslinge und Orko, die jetzt nicht so wahnsinnig viel machen, und genau, aber wie gesagt, da kommt der He-Man wieder durch, wenn der auf was fokussiert ist, da lässt er sich nicht reinfunken.
Ja, aber die Atmosphäre war tatsächlich toll. Konnte man sich wirklich gut vorstellen, auch wo dann erwähnt wurde, dass das Triebwerk brennt und sowas alles. Also hat man schon ein Kopfkino. Fand ich eine sehr tolle Szenerie.
Ja, und als sie dann letztendlich Gott sei Dank gut gelandet sind, da fragt er dann auch wieder ganz, ganz lieb nach der He-Man. Also da ist er dann auch wirklich sehr empathisch und fragt, ja, natürlich, Orko, genau, was hat Thiela gesagt und so. Also da hat er uns dann auch schon wieder.
Ja. Und vorher, ja,
dann kommt eben das mit der Uhr. Ne?
Und vorher sagt Stone dann noch, verdammt, He-Man, ich dachte wirklich, es hat uns erwischt. Und da kommt wieder dieser Western-Slang durch. Also ganz ehrlich, diese Folge, das die ganze Zeit, ich sag's euch, gibt es da so Querreferenzen. So müsst ihr drauf achten, also Stone da klingt normalerweise auch nicht so. Verdammt, He-Man.
Ja, das kann gut sein. Also mir sind solche Sachen beispielsweise auch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. The Book of Boba Fett, kürzlich auf Disney Plus, oder natürlich auch The Mandalorian. Mhm. da sieht man immer wieder so episodenweise einfach so Anlehnungen an bekanntes Filmmaterial.
Ja, ja.
Bekannte Western werden dann dort quasi Szenen adaptiert und nachgestellt und so weiter. Ganz bewusst. Genau. Warum nicht auch hier? Vielleicht war H.G. Francis ja ein Fan von den alten Western von gestern Filmen. Keine Ahnung.
Unbedingt.
In der Form, ja.
Ja, ja. Also vielleicht sieht außer Dieter auch noch irgendjemand die Referenzen. Aber also ein bisschen so ein Dieter-Ding ist das schon auch.
Du, ich werde es dir im Fazit ganz genau nochmal erläutern.
Gibt's auch Gemeinsamkeiten zwischen den Magiern der Zeitlosen und der Burg der Zeitlosen? Ist auch eine sehr interessante Frage. Mag da jemand von euch was dazu sagen?
Ha, klingt ja ähnlich, ne? Also ich glaube es tatsächlich nicht. Also ich denke eher, dass es, sag ich mal, hier einfach der Fantasie von Europa einfach geschuldet ist und vielleicht stand zufälligerweise in Castle Grayskull irgendwie griffbereit oder entsprechend ein Karton, wo dann der Slogan drauf stand in Deutsch, die Burg der Zeitlosen. Man dachte dann, okay, das klingt irgendwie fancy. Das übernehmen wir vielleicht einfach mal. Also ich glaube nicht, dass da tatsächlich ein Zusammenhang besteht. Wobei, Olli, du, glaube ich, gesagt hattest im DHQ, haben die Kollegen das, glaube ich, mal eingeworfen gehabt, ob da vielleicht ein Zusammenhang besteht. Ich persönlich kann es mir tatsächlich an dieser Stelle nicht vorstellen, zumal die Burg der Zeitlosen eine deutsche Übersetzung ist, die so vom Sinn her im Englischen nicht gibt. Im Englischen heißt sie ja komplett anders. Von daher kann man sich, glaube ich, dann nur an dem deutschen Slogan orientiert haben. Ja, ich würde einfach mal behaupten, da hat Europa sich ein bisschen abgekupfert und gedacht, Mensch, Zeitlosen klingt irgendwie mystisch, zumal wir ja hier auch eine Folge haben, die sich mit der Zeit beschäftigt und von daher dann das vielleicht ganz passend ist, weil ja dann in dieser Box dann die 3 Tage lang die Zeit stehen bleibt, so wird es ja erklärt, glaube ich sogar etwas später jetzt hier in der Szenerie und somit dann auch zeitlos ist. Ach, guck mal, Castle Grayskull ist auch zeitlos. Dann übernehmen wir das doch einfach. Oder vielleicht ist es totaler Zufall, dass sie einfach den Begriff zeitlos nochmal verwendet haben.
Ich glaube auch, das ist totaler Zufall. Da vermute ich keinen Zusammenhang. Es wird ja erklärt, die Magier, die haben sich zurückgezogen, die waren dann auch nie mehr gesehen, haben sich im Wein-Jungle versteckt, sind dort verschollen. Aber die verschollenen Magier, die gab es ja auch schon in vorherigen Hörspielen, also haben sie sich überlegen müssen. Irgendwelche Magier müssen es sein, ja. Sind es die Magier der Zeitlosen.
Genau. Also keine Verschwörungstheorien.
Nein, sozusagen. Gar nicht.
Okay, na gut. Aber ja, wenn wir schon bei den Magiern sind, dann reden wir doch. Da gibt es ja auf jeden Fall Redebedarf, Diskussionsbedarf. Was gibt der Magier da überhaupt so von sich? Ja, der Strudel der Zeit, die magische Arena, Verschlingen der Gegenwart. Nach 3 Tagen wird der schwarze Kasten wieder geöffnet und dann beginnt der große Kampf und ein Magnum-Skorpion. Dieter, erläutere uns mal, was da überhaupt alles los ist. Ist das too much für dich oder kennst du dich noch aus mit dem Strudel?
Also bevor ich auf den Inhalt eingehe, was der Magier von sich gibt, ist mir zuerst mal aufgefallen, also wie der spricht, ja. Der Adler kann nicht mehr fliegen, bis seine Federn nachgewachsen sind. Also wirklich wie so ein Clown im Zirkus. So jeder Vokal wird so in die Länge gezogen. Ich finde, es passt nicht. Also er redet für mich ziemlich viel Stuss, ja, oder halt irgendwie komisches Zeug. Aber so wie er redet, ich kaufe es ihm nicht ab. Ich kaufe ihm die Gefährlichkeit nicht ab. Und für mich war das irgendwie so ein, ja, so wie ein, wie jemand, der am Jahrmarkt dasteht und sagt, kommt Leute, kommt zu uns, ihr seht da die mächtigsten Männer.
Bassetti würde sagen, du redest wirres Zeug.
Ja, na, aber wirklich, wirklich. Mir gefällt er nicht, der Magier, und wie gesagt, ich kaufe ihm die Gefährlichkeit auch nicht ab. Und ja, das, was er sagt, also ja, ein schwarzer Kasten, der ein Strudel der Zeit ist, sie, die Magier nennen es aber die Arena, und die ganze Gefährlichkeit ist, alles, was da reinfällt in den schwarzen Kasten, wird mal für 3 Tage aus der Zeit genommen und taucht dann wieder auf. Also ganz ehrlich, klingt jetzt auch nicht so gefährlich, ja. Wenn ich in den Strudel der Zeit falle, bin ich mal für 3 Tage weg. Ist irgendwie ein bisschen eine ganz komische Geschichte. Da hätte man sich schon auch irgendwas anderes überlegen können. Ich war nicht so überzeugt von dieser Story.
Ja, und der Skorpion ist sehr schwach dargestellt, oder? Und die Waage im Allgemeinen. Manuel, was sagst du dazu?
Also, ich muss zugeben, ich verstehe nicht, was die Magier da machen. Ich habe echt keinen Plan. Mhm. Ich sehe das tatsächlich so, wie du das auch gerade schon erklärt hast, Dieter. Also, ich habe mir jetzt mehrfach jetzt durchgelesen, was der erklärt hat, was sie dort machen. Aber ich erkenne die Gefahr irgendwie jetzt gerade gar nicht. Dieser Kasten, okay, da ist irgendwas drin, was dann 3 Tage frisch gehalten wird. Klingt ja erstmal sogar positiv, sage ich jetzt mal. Könntest du Essen, ja,
eben.
Könntest du Essen reintun oder Tila stellt sich rein und sieht dann 3 Tage jünger aus oder sowas alles.
Genau, das habe ich mir auch gedacht. Und Thor würde ja geschwächt sein, wenn sie 3 Tage lang im Käfig sitzen würde oder er, das weiß ich auch nie, ist das eigentlich sie oder er. Der Adler ist doch besser, wenn man ihn geschwächt gegen den Skorpion antreten lässt. Nein, Soa geht ja rein und für den Adler vergeht ja das ist ja wie bei Zurück in die Zukunft, oder? Wie Einstein, der eine Minute überspringt.
So in etwa.
Stelle ich mir das vor.
Genau.
Überspringt also, 3 Tage und geht wieder raus.
Das könnte dieser gefährliche Strudel der Zeit wäre, so wie du sagst, Manuel, das wäre so ein bisschen Relax und vielleicht Verjüngungskur für Thieler oder auch ein guter Panic Room für Cringer, oder? Wenn Cringer mal nicht kämpfen will, dann sagt er, hey, da laufe ich jetzt rein, bin ich 3 Tage mal weg, dann kann He-Man sich in He-Man verwandeln.
Ganz genau. Ganz
und 3 Tage später komme ich wieder raus und der Skorpion ist so langsam, also dem laufe ich 3-mal davon.
Ja, also da fehlt irgendwas. Also diese tatsächliche Gefahr fehlt. Ich meine, gut, ein Kampf gegen einen, weiß ich nicht, Riesenskorpion, nehme ich jetzt einfach mal an, wird das in irgendeiner Weise sein. Das klingt schon dramatisch, aber das hat ja dann alles mit diesem schwarzen Kasten nichts zu tun.
Magnum-Skorpion.
Der Magnum, ja. Ich hab mal gegoogelt, warum Magnum. Ist ja lecker Eis eigentlich, esse ich sehr gerne. Aber Magnum ist tatsächlich, wer weiß es, lateinisch.
Ja,
natürlich. Und bedeutet?
Bedeutet groß.
Groß, genau, wunderbar.
Großer Skorpion.
Der große Skorpion, also von daher stelle ich mir tatsächlich mal so einen Riesenskorpion irgendwie vor. Und das ist okay soweit als Kampf, aber wie gesagt, das hat alles mit dieser Box nichts zu tun. Und ich weiß auch, das passt alles nicht. Ich kann es nicht mal erklären, ehrlich gesagt.
Ja.
Also ich stelle mir den Skorpion mit Schnäuzer und Hawaii-Hemd vor.
Also ganz ehrlich, wenn ich an den Skorpion denke ich an The Rock. Das ist das Einzige, das Scorpion King.
Ja, das Scorpion King. Genau.
Das
also nicht an Tom Selleck, so wie ich. Magnum.
Stimmt, haben wir ja auch noch. Haben wir ja auch noch mit Higgins. Unfassbar. Ja. Nee, tatsächlich nicht. An den habe ich nicht gedacht, weil dann wäre es ja eigentlich wieder Man at Arms. Aber
Der Dwayne Johnson, der war sicher ein bisschen agiler, weil Olli, du warst vorhin schon bei der Wrestling-Analogie. Also He-Man bringt den Skorpion extrem under, weil er sagt ja schon, ha, Orko, der Skorpion ist viel zu langsam für uns. Und wirklich, das sagt dann auch der Erzähler, Horst Naumann sagt dann, der sagt dann auch noch, keiner von ihnen hatte zu hoffen gewagt, dass es so leicht sein würde, das Tal zu verlassen. Also Skorpion kommt nicht hinterher, die Magier machen gar nichts, das sagt er, glaube ich, auch. Die stehen nur dabei und schauen zu.
Ja.
Also ganz ehrlich, das war schon ein bisschen leicht sind die da davon gekommen.
Ja.
Der gute He-Man und die Felslinge.
Ja, hier geht es relativ schnell und es wird gerusht und dafür hinten raus, ausnahmsweise, kommt dann noch eine Szene, die es überhaupt eigentlich nicht braucht, ne? Weil das hätte der Erzähler Horst Naumann genauso gut einfach auch bringen können, wie dann He-Man Tila befreit. Aber das ist ein bisschen verdreht in dem Fall, ja. Das sehe ich genauso. Eins noch vielleicht, was mir jetzt gerade nochmal eingefallen ist, der Tom Selleck, ja, der wird ja auch vom Norbert Lange gesprochen. Also vielleicht hätte da der Norbert Lange ein bisschen genauer überlegen sollen, wenn er den Magnum Under, wie du es so schön formuliert hast, bringt. Das Gegenteil wäre eigentlich besser gewesen, wenn er seine Rolle, natürlich, den Magnum Skorpion, den mit dem Schnauzbart und dem Hawaii-Hemd, ein bisschen overbringen.
Ey, überlegt mal, wie episch das gewesen wäre. Ja, wenn alle darauf warten, da kommt ein riesen Skorpion an oder sowas alles, ja, und dann auf einmal kommt die Titelmelodie von Magnum, wird dann losgespielt. Und dann spricht
und der Skorpion fährt Rolle mit dem Cabrio vor und steigt mal aus und wirft ganz lässig die Türe zu.
Ein Ferrari.
Oh, fantastisch.
Mit Ferrari, genau. Ja,
ja, fantastisch, genau. Fantastisch. Ach ja, ist in Summe alles komisch. Ich finde auch dieses in ganze Summe. Gehabere, das ganze Gehabere irgendwie seltsam, dass die immer wieder betonen, ja, wir wollen mit der Außenwelt nichts zu tun haben, wir wollen damit nicht, mit euren Kämpfen nichts zu tun haben. Das ist ja soweit alles in Ordnung, aber dann schnappe ich mir doch nicht irgendeinen Adler, der anscheinend, sag ich mal, diesen Außenstehenden gehört. Ja, wenn ich damit nichts zu tun haben will, dann gebe ich den halt zurück und sage, Mensch, hier habt ihr euer Federvieh, aber lasst uns in Ruhe. Aber sie gehen ja dann offen in die Konfrontation und sagen, nö, wir behalten ihn jetzt. Pech.
Genau.
Und damit mischen sie sich ja quasi wirklich schon ein.
Genau. Und keiner weiß ja auch, warum die Magier, die ja so zurückgezogen leben wollen, warum die alle 3 Tage einen Showkampf haben wollen in diesem schwarzen Kasten, in ihrer Arena. Ja? Das ist ja, wird ja auch nicht erklärt. Also ja.
Also der Simon da mit seiner Haut-drauf-Mentalität, wie ich es vorher schon gesagt habe, einfach den Kasten aufschlägt, haben sie ja überhaupt nicht erwartet.
Naja, das ist unmöglich.
Aber ja, weiß man ja nicht. Das weiß man ganz ehrlich nicht. War es He-Man, der mit dem Zauberschwert den Kasten aufgehauen hat? Weil Orko hat ja auch gezaubert. Also und Orko darf man nie unterschätzen. Wahrscheinlich war es beides, oder? Ein bisschen Zauber von Orko und einmal kurz mit dem Schwert dagegen hauen.
Ja, ich fand aber tatsächlich sehr, sehr wichtig an dieser Stelle einfach die Message, die hier den Kindern übermittelt wird. Ja, und zwar, wenn dann Gegenüber sagt, nein, ich gebe das nicht heraus, dann holst du es dir einfach mit Gewalt. Ja, und das ist auch genau das, was He-Man hier sagt. Und genau. Das ist das, was einfach rüberkommt.
Genau, dann schnappst du es dir und dann läufst du davon.
Richtig, genau. Ganz toll.
Das kennen wir ja auch schon von das Geheimnis der Mystic Mountains, ne? wo der Man at Arms aufs Handschuhfach drauf trischt.
Ja, verdammt, geh jetzt auf!
Da soll doch der Teufel reinfahren!
Genau.
Fantastisch.
Richtig. Ja, also ich glaube, das war schon ein bisschen Nomen est Omen. Ich habe es am Anfang erzählt, wie ich gegoogelt habe nach der Folge. Also dieser gefährliche Strudel der Zeit, der war doch irgendwie nur ein alter, ausgezogener Strudelteig. Also so gefährlich war der nicht.
Ja, es scheint so.
Es scheint so, ja.
Naja, na gut, also
gut.
Die Zeit vergessen hat eben auch Skeletor, um hier in die nächste Szene überzuleiten. Nicht vergessen vielleicht, sondern bewusst anders sich entschieden,
Früher
angreift. Ja. Und genau, und hier wird jetzt auch nochmal der Laserbolt, wie ich vorher schon gesagt habe, erwähnt. Denn He-Man entscheidet sich dafür, mit dem Laserbolt in die Schlacht zu gehen. Denn da kann er auch noch nebenbei, wenn er zum Skeletor da, der steht ja da wo irgendwie in der Mitte des Marktplatzes und sowas, sagt ihm der Bossman, glaube ich, der übrigens sehr schnell wieder fit geworden ist.
Ja,
der hat nur simuliert.
haut er mit seinem Laserbolt dann die ganzen Evils weg und setzt sich den Adler auf die Schulter, ganz plakativ. Und so wie immer wird Skeletor schnell in die Knie gezwungen. Habt ihr da noch ein, zwei Sätze dazu zu sagen?
Also ich finde es tatsächlich auch hier schön, dass wir hier so einen Endkampf haben. Auch das haben wir nicht in jeder Hörspielfolge. Oft wird das dann tatsächlich dann ausgelassen. Aber ich glaube, Dieter, du hast es am Anfang schon gesagt, wir haben hier mit einer der kürzesten Hörspielfolgen der gesamten Serie. Und von daher war noch genügend Zeit, wäre jetzt sogar noch mehr Zeit gewesen. Normalerweise sind wir hier so bei 42, 43 Minuten vielleicht. Und wäre sogar noch mehr Zeit gewesen. Aber zumindest mal haben wir jetzt hier einen Endkampf dann auch tatsächlich noch bekommen. Er war, finde ich, trotzdem noch zu schnell. Also zumindest mal die Aufgabe von Skeletor kam mir dann doch etwas zu überraschend. Da hätte ich mir dann vielleicht doch nochmal eine Minute mehr gewünscht mit dem Kampf und so weiter. Also Skeletor, der gibt halt immer direkt auf, wenn er wenn er He-Man jetzt hier sieht. Und das fand ich tatsächlich dann hoch an dieser Stelle jetzt ein bisschen schade. Mit dem Adler auf der Schulter, völlig unnütz eigentlich, aber ist halt Boss-like. Also das sieht natürlich episch aus. Ich stelle mir gerade vor, natürlich, wenn He-Man hier mit dem Laserbolt, der, sag ich mal, hier so ein bisschen auch als Ersatz für den Road Ripper dient, so als Raketenfahrzeug, ja. Sie beschreiben es ja auch, dass er so schnell fährt. Und frage ich mich, wie groß ist der Königspalast, dass es sich lohnt, auf 200 km/h zu beschleunigen? Anscheinend wirklich groß genug. Punkt 1.
Da muss so aber die Flügel einklappen, weil
so,
sonst.
Pass auf, das ist genau der Punkt. So, und dann, fahren die so schnell. Das heißt, Soa hockt auf der Schulter. Wir reden jetzt natürlich von der Fliehkraft. Ja? Wie hebt sich Soa? Er kann nicht mit den Flügeln, geht ja gar nicht. Also muss er sich ja wohl festkrallen an der Schulter He-Mans. So, und diese Schmerzen möchte ich mir gar nicht vorstellen. Aber gut, ist egal, es sieht cool aus. Und es klappt ja soweit dann auch. Und auch die Tatsache, dass He-Man hier die Monsterkämpfer über den Haufen fährt, Fahrerflucht beginnt, macht und sowas alles. Völlig egal. Das passt, ist in Ordnung. Unfreiwillig ein bisschen komisch. Die Szene mit dem Adler auf der Schulter erinnert mich tatsächlich an die Episode 33, zu der wir ja hier noch kommen werden. Auch dort gibt es eine schöne Szene mit Dragster und dem Icebird auf der Schulter. Es sieht einfach cool aus. Stelle ich mir zumindest meiner Fantasie dann auch vor. Und hier bei He-Man genauso. Und Skeletor gibt, wie gesagt, relativ schnell dann auf, was ich schade finde, nachdem er wirklich seine ganzen Monsterkämpfer eigentlich hier versammelt hat. Und da hätte es sich, glaube ich, noch gelohnt, auch in Anbetracht der 38 Minuten Laufzeit, vielleicht noch mit ein, zwei Minuten länger zu kämpfen.
Ganz genau, ganz genau.
Und vom hinteren Segment was abzuzwacken. Ne?
Ja, das ist auch oder einfach zwei extra Minuten geben. Also ich muss ja sagen, die Szene, dieser Endkampf beginnt ja ganz großartig. Skeletor, wunderbar, wie er sagt, He-Man, auch dieser zerrupfte Adler kann dir nicht mehr helfen. Wirklich sehr witzig, sehr so wie man Skeletor kennt, aufschneiderisch und so weiter. Und endlich wieder mal ein Duell, ich habe mich so gefreut, hatten wir schon lange nicht mehr. He-Man gegen Skeletor, ja, im ehrlichen Schwertkampf. Und wie endet jetzt dieses Duell? Skeletor stürzt, ja, keine Ahnung, umgeknöchelt, auf einen Stein getreten, er fällt hin. Und die Monsterkämpfe im Hintergrund schreien, oh, Skeletor ist gestürzt, He-Man hat gewonnen, Gemurmel und so weiter. Ja, He-Man will Skeletor töten, hört auf zu kämpfen. Also ganz ehrlich, das ist doch furchtbar, wirklich. Da hätte man, das hätte man anders auflösen müssen. Und schon, wie wir vorher gesagt haben, ja, He-Man hat einen verletzten Adler. Warum kommt nicht King Hiss und versucht, den Adler irgendwie nochmal zu schnappen oder als Schlange den Adler zu beißen und zu vergiften oder Hordak macht noch irgendwas. Sehr, sehr schade, dass der Kampf beendet wird, indem ja das Skeletor stürzt und He-Man dann eben das Schwert auf die Brust hält oder zumindest so wird's transportiert.
Ja.
Und, ja. Das ist absolut, ja. Ich weiß nicht, ich meine, wenn ein Knochenmann umknöchelt, ist es vielleicht noch schmerzhafter als bei uns.
Ja.
Könnte ich mir noch vorstellen, aber du hast natürlich vollkommen recht.
Es wäre vielleicht schön gewesen, wenn Soa da noch irgendwie eine besondere Rolle bekommen hätte, jetzt am Ende, um einfach die Wichtigkeit zu unterstreichen. Warum ist Soa so enorm wichtig und würde bedeuten, dass wenn Soa nicht mal da wäre, tatsächlich tot wäre, dass die Helden einfach ein Problem hätten. Aber Soa hat jetzt ja nichts getan, außer He-Man sich an der Schulter festzukrallen, bis zum Schmerzpunkt. Ja. Also.
Genau, oder eben umgekehrt, dass He-Man vielleicht irgendwo in die Bredouille kommt und Soa kann sich dann gerade noch in die Burg reinretten und hilft dann, verwandelt sich zurück als Geist, was auch immer.
Ja, sowas, irgendwas in der Form, ganz genau, ganz genau. Dass sie dann da final noch dann in Grayskull reinschafft und noch irgendwie, weiß ich, Blitze aus Grayskull rausballert oder sonst irgendwie sowas, ja, und das dann tatsächlich dann zur Aufgabe Skeletors dann führt. Aber wie gesagt, letztendlich war es He-Man hier völlig alleine, wobei eigentlich sogar dann nur noch der Laserbolt, der einfach alle umgenietet hat. Also hätte den Adler dann eigentlich gar nicht gebraucht.
Merkwürdig, dass hier nicht mehr Zeit und Kreativität aufgewendet worden ist, wo doch jetzt eben noch diese letzte Szene kommt, wo He-Man Teela nochmal abholt, sie von Castle Grayskull von hoch oben von den Zinnen dann auf der Schulter runterträgt, über die Schlangen drüber. Extrem dramatische Musik im Szenenwechsel. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gemerkt habt. Das ist ein witziges Segment auch. Und eine sehr ausführliche Szene dafür, dass vorne so abgeschnitten worden ist. Und auch irgendwie dafür, dass es eh die zweitkürzeste Folge ist. Plötzlich müssen wir doch noch strecken oder das passt für mich nicht ganz rein. Also meine Gedanken auch noch zur ganzen Szene. Tila kommt mir natürlich wieder sehr happy hier vor, dass sie auf He-Mans Schulter sitzt. Und dein Schultersitz ist der Adler, oder? Von He-Man runtergetragen wird. Und auch Orko ist sehr, sehr paff, dass ihm endlich mal ein Zauber gelingt. Das ist auch irgendwie ganz, ganz witzig. Und ja, so fadet diese Geschichte aus.
Ja.
Also, viel mehr habe ich zu dieser Szene nicht mehr zu sagen.
Also ich finde die Stillstalkers, die He-Man ja hier nutzt, passend platziert. Das macht Sinn, weil wir ja wissen, dass vor Castle Grayskull noch die ganzen Schlangen sind. Es macht Sinn, dass der Jet Sled benutzt wurde, weil der natürlich so flach ist, dass die Schlangen den bedecken. Deshalb kommt Tila nicht mehr dran und so weiter. Hat er keine geschlossene Kabine. Das passt für mich jetzt alles. Aber es war schon eine ungewöhnlich lange Szene tatsächlich fürs Ende, finde ich jetzt. Ich fände es jetzt tatsächlich, gut, das ist jetzt einfach nur als Spaß, aber ich fände es jetzt witzig gefunden, wenn diese Szene nicht gekommen wäre und dafür dann in der Episode 28 das Ganze dann wieder beginnt mit der Szenerie. Die Helden sitzen in Eternals, der letzte Kampf ist Tage her und dann hörst du auf einmal dann nur so einen Dialog, wo ist eigentlich Tila? Ich habe es seit Tagen nicht gesehen. Ja, genau. Und dann auffällt, ach Gottes Willen, die soll dich abholen. Ja. Habe ich vergessen.
Aber ja, richtig, Manuel. Aber das ist irgendwie auch schön, dass du das sagst, denn aus dem Weinlokal wird sie ja zum Beispiel nicht mehr zurückgeholt. Da, also. In dieser anderen Folge. Oh. Da wird sie zumindest wird sie nicht vergessen.
Ach, herrlich.
Ja. Genau, ja. Ja, ausführliches Segment zum Schluss. Für mich zu ausführlich dafür, dass die finale Schlacht doch ein bisschen kurz war, leider. Aber ja. Gut, das war eine ausführliche Analyse. Jetzt, liebe Jungs, kommen wir zum Fazit. Wer möchte denn beginnen?
Ich? ja, sehr gerne. Höflich wie ich war oder immer bin, hätte ich natürlich den Gast gerne auch vorgelassen, aber mein Fazit fällt sehr, sehr spartanisch aus bei dieser Folge. Also ich bin lange nicht so recht warm geworden mit dieser Folge. Muss aber gestehen, je öfter ich sie gehört habe und jetzt auch nach unserer Analyse, das ist mir ja schon öfters so gegangen, finde ich sie besser. Ich kann die legendären Szenen, die weiß ich sehr zu schätzen. Also vor allem natürlich das Treffen der Skeletors, das ist natürlich etwas ganz, ganz Besonderes und ist sehr emotional irgendwie auch behaftet. Aber auch, wie wir gesagt haben, die Szene mit Mossman und so, das hat schon Kultfaktor und Status. Das hebt die Folge natürlich. Aber jetzt vom Gesamten her, sie kommt im Internet gar nicht so schlecht weg. Bei mir persönlich eigentlich nicht so im Vergleich zu den anderen nicht so gut. Ja, man kann sich natürlich immer wieder so Fragen stellen, wie warum hat Skeletor nicht wirklich nachgesehen, ob Soa wirklich tot ist und so. Und die Felslinge nerven schon auch ein wenig, obwohl ich die Felslinge eigentlich ganz gern mag. Ich hatte sie auch als Figuren, als Kind schon und coole Figuren. Mhm. Aber hier dieses Gehabe hier, das ist auch ein bisschen ungut.
Ja, sie bringen da auch nicht wirklich, sie tragen nicht viel dazu bei, oder? Zu dieser Folge.
Ja, richtig und genau. Mhm. Und es ist einfach immer das Gleiche auch, ja. Rockern irgendwie, sie connecten nicht so richtig mit mir. Das war's eigentlich schon. Also prinzipiell eine durchschnittliche Folge für mich mit einigen legendären Szenen kriegt von mir im Ranking eine 6 von 10.
Dann mache ich gerade mal weiter, wenn das passt. Ich finde die Folge gut. Ich erinnere mich, dass ich sie als Kind tatsächlich auch öfter gehört habe. Ich kann aber tatsächlich jetzt nicht leugnen, dass das ein oder andere einfach ja hätte besser gemacht werden können, sage ich jetzt mal. Ne? Wir haben es jetzt ja in den letzten zwei Stunden die einzelnen Punkte schon angesprochen gehabt. Du hast auch gerade schon ein bisschen gesagt nochmal, Olli, so als Punkte, was irgendwie ein bisschen stört. Diese ganze Magie-Geschichte ist nicht so durchsichtig irgendwo. Es ist schwierig, selbst wenn ich als Erwachsener das mir anhöre und zugeben muss, ich verstehe es nicht, was die mir sagen wollen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Dann fehlt vielleicht sogar tatsächlich irgendwas. Ich weiß es nicht. Also das sind so einzelne Schwachpunkte. Aber nichtsdestotrotz habe ich sie als Kind gerne gehört. Ich mag diesen Erzählstil hier grundsätzlich immer sehr, sehr gerne, dass ein Freund in Gefahr ist. Die anderen machen sich dann quasi auf die Reise, der Quest, ja, und müssen dann da irgendwie dann die Person befreien in irgendeiner Art und Weise. So ähnlich haben wir es ja hier dann auch wieder dargestellt. Und von daher hat es für mich einfach einen gewissen Unterhaltungswert. Und gerade die Tatsache, dass wir hier zwei Skeletors in einer Szene haben und beide gleichzeitig lachen, das ist schon herausragend. Also das ist schon was ganz Besonderes hier an dieser ganzen Episode. So, ich habe mir tatsächlich im Vorfeld aufgeschrieben, welche Note, gut, Note haben wir ja nicht, aber Punkte, ich dieser Episode geben möchte. Von daher, Olli, hoffe ich, dass du mir das jetzt glaubst, dass es schon im Vorfeld aufgeschrieben war, denn ich gebe 6 von 10 Punkten. Tatsächlich. Genau das gleiche wie du. Also durchschnittlich klingt oft negativ, aber es gibt bessere Folgen, es gibt schlechtere Folgen. Aber es war sicherlich nicht das letzte Mal, dass ich mir diese Folge angehört habe. Wie gesagt, von daher hat sie für mich einen gewissen Unterhaltungswert und macht durchaus dann auch Spaß.
Zwei Stühle, eine Meinung.
So.
Ja, spannend, ja, spannend. Ja, ich habe ja schon gesagt, für mich ist die ganze Geschichte wie ein Western. Das fängt schon an beim Cover, wo Skeletor mit der rauchenden Flinte da sitzt. Und ganz ehrlich, Olli, du lachst, aber hey, schau mal, He-Man ist der heldenhafte Cowboy, dem sein Freund wird heimlich überfallen. Ja, Skeletor und Mantenna pirschen sich da an, haben nur einen Schuss. Und ja, und dann wird er in den Wald gebracht und von Innsmen überwachten Versteck im Wald, da muss He-Man erstmal aufbrechen und muss den befreien, ja. Ganz ehrlich, das ist wie wenn Old Shatterhand jemand vom Marterpfahl losschneidet, wenn He-Man da den schwarzen Kasten aufschlägt. Genau. Ja, und der böse Bandit Skeletor nutzt natürlich die Abwesenheit, um gleich die Ranch zu überfallen. Das Ganze wird abgewehrt durch ein Duell in der Abendsonne zwischen den beiden und ja, und auch die Befreiung Tilas passt zum Western, weil sind die Comanchen erst einmal besiegt, dann kann man auch Frau und Kinder wieder aus dem Versteck holen. Genau, also insofern, ich mag ja Western sehr, sehr gerne, insofern gefällt mir diese Geschichte ganz gut. Die Geschichte hat wirklich, die Idee hat so viel Potenzial, ja, Skeletor versucht Soa zu schnappen, weil mit dem Geist tut er sich schwer, das ist klar, der ist in Castle Grayskull, insofern echt eine tolle Idee, die Geschichte hat auch keine großen Lücken, die Erzählung passt, leider, und das muss ich sagen, ist sie etwas lieblos und leidenschaftslos erzählt, fast ein bisschen langweilig, ja, also die Besonderheiten habt ihr schon erwähnt, die findet man eigentlich in den eher unscheinbaren Szenen, wie zum Beispiel ja bei diesem Funkspruch, wo sie dann überfallen werden, da kommt richtig Spannung auf. Bei dem ersten Höhepunkt, bei dem Kampf mit dem Skorpion und gegen die Magie der Zeitlosen, das ist wirklich, da ist man ein bisschen enttäuscht. Und auch der Endkampf, haben wir auch drüber gesprochen, muss ich hier jetzt nicht mehr wiederholen. Also wie gesagt, Geschichte sehr, sehr viel Potenzial, leider für mich ein bisschen, bisschen zu wenig draus gemacht. Ansonsten muss ich sagen, ja, die Sprecher durchwegs gewohnt gut, haben wir auch gesagt. bis auf, sage ich mal, ja, einzelne, ja, einzelne Lines von den Sprechern, muss ich jetzt auch sagen, keine bemerkenswerte Leistung. Passetti ist auch relativ normal. Von Man at Arms hat man hier relativ wenig. Aber wie gesagt, die Sprecher sind einfach so in den Europa-Hörspielen, die sind top und das waren sie auch in dieser Folge. Und interessant war wirklich, sie auch mal in anderen Rollen zu hören. Genau, und zuletzt noch, ja, für mich auch wirklich, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, wirklich schade, was war mit Hordak in dieser Folge? Da wird wirklich darauf hingewiesen, ja, Hordak ist eifersüchtig auf King Hiss und dann kommt es nicht mehr, dann kommt er einfach nicht mehr vor. Das fällt einem als Kind nicht auf, aber als Masters-Nerd, sage ich mal, hätte man sich gewünscht, dass zumindest da das noch in irgendeiner Art und Weise aufgegriffen wird. Also alles in allem bin ich unter dem Durchschnitt. Ich gebe der Folge eine 4 von 10. Ja, aus dem Grund, weil sie mich einfach ein bisschen, ja, doch ein bisschen enttäuscht zurückgelassen hat. Wiewohl, Manuel, da gebe ich dir recht, sie hat schon einen gewissen Unterhaltungswert. Das gestehe ich der Folge zu.
Absolut. Genau. Danke, lieber Dieter. Unterhaltungswert und vor allem einen Mehrwert hat natürlich unser lieber Manuel für diese Folge wieder mal gehabt. Ich bin wirklich immer wieder froh und glücklich, dass du bei uns gerne vorbeikommst und wünsche mir, dass für die Zukunft eine gute 10 Folgen, ich kann nicht so gut rechnen, warte mal, 6, 27 plus 9 wie viele Folgen, 7 und, ah ja, ja, das sind es 9 Folgen. Ich wünsche mir, dass du noch 9-mal vorbeischaust oder so oft du Zeit hast, bist du herzlichst genau eingeladen. Von daher möchte ich mich von meiner Seite
nein,
her...
10 Folgen, oder? Wir haben 37 Folgen, sorry.
37, ganz genau.
Ja, wie du richtig schon vorher gesagt hast, Dieter. Jetzt ja, hast du dich in den Strudel...
Jetzt habe ich mich in den Strudelteig begeben.
Strudelkultur. Genau, in den Strudel, der du hast schon 2 Stunden aufgenommen.
Ganz richtig.
Zeit genau begeben. Ja, da wird man im Kopf schon ein bisschen müde. Deswegen werden wir da jetzt den Deckel drauf machen. Lieber Manuel, vielen Dank, dass du da warst. Beehr uns bald wieder. Ich lasse den Dieter sich jetzt noch von dir verabschieden. Du darfst natürlich auch noch deine Verabschiedung vornehmen. Und dann, lieber Dieter, dann gibt es die große Hyperraumeisfrage.
Unbedingt, genau. Ja, Manuel, wunderbar, dass du wieder dabei warst. Wirklich, wir freuen uns immer sehr über dein Fachwissen, was die Masters betrifft. Da kannst du uns wirklich aus der Patsche helfen, gerade was die Toylines betrifft. Und ja, schau mal wieder vorbei.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr mich wieder eingeladen habt, hier in He-Mans Machtschädel mit euch ja abzunörden. 2 Stunden abzunörden, in dem Fall jetzt hier über so im Strudel der Zeit, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier diese Zeit zu verbringen, uns auszutauschen, unsere Gedanken auszutauschen. Ich finde es immer wieder sehr, sehr spannend zu erfahren, sage ich mal, was für Gedanken ihr dabei hattet beim Anhören, vielleicht auch, was ihr als Kinder dabei gedacht habt, wo ihr das Hörspiel gehört habt. Und das sind immer so die spannendsten Geschichten, sage ich jetzt mal, hinter dem Hörspiel dann auch selber. Ja, ich würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn ich auch nochmal euch hier besuchen darf und dürfte. Wir haben jetzt noch 10 Folgen jetzt noch vor uns, bis wir dann das große Finale haben hier bei He-Man's Machtschädel mit der Episode 37. Ich habe jetzt tatsächlich mal ganz kurz mal geschaut. Von den kommenden Folgen bis zu 37 sind es tatsächlich so gut wie 10 Folgen, ja. genau. Tatsächlich 9 Folgen davon, die ich wirklich als herausragend betiteln würde. Also da kommen jetzt wirklich die richtig geilen Dinger jetzt hier auf uns zu. Und wie gesagt, würde mich sehr freuen, dann hier mit euch nochmal gemeinsam dann die ein oder andere Folge dann zu besprechen. Ja, wie gesagt, schön, vielen herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut, hier dabei zu sein. Wer möchte, kann mich auch tatsächlich dann auch nicht nur hören, sondern auch sehen. Wir haben es hier schon mal erwähnt gehabt. Ich bin ja Teil des He-Manischen Quartetts, der He-Man-Podcast aus Deutschland. Und Mittlerweile gibt es uns, also uns gibt es natürlich als Audiofassung, logischerweise, aber mittlerweile auch regelmäßig als Videospur, sogar als Live-Sendung alle 2 Wochen auf dem YouTube-Kanal von Planet Eternia. Und wer es noch nicht geschafft hat anzuschauen, herzliche Einladung, kommt gerne mal vorbei. Ich wage jetzt einfach mal in den Raum zu werfen, ist immer ganz spaßig, macht gute Laune. Und wie gesagt, der Live-Charakter ist natürlich dann auch da nicht zu verachten an dieser Stelle. Gut, das war's. Ich freue mich drauf, hier auf den nächsten Machtschädel, ansonsten auch gerne beim Himanischen Quartett. Ich sage, mach's gut, tschüss und bis dann.
Ganz genau, so ist es. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Manuel und sein Team unterstützt mit allen Daumen, die ihr habt, und auch gerne uns mit allen Daumen Sterne, wenn ihr auf Spotify seid. Und wir beide, Dieter, wir werden uns jetzt mal ansehen, was wir heute gegen das Hyperraumeis stellen können.
Ja, Olli, diesmal, du hast mir letztes Mal die Frage gestellt, heute kommst du mir nicht davon, weil ich habe was für dich. Und zwar, Olli, du weißt, wir sind ja in wirtschaftlich turbulenten Zeiten und jetzt musst du dich mal reindenken, du bist jetzt Unternehmer, okay? Und du willst richtig Erfolg haben. Und du denkst dir, ha, ich mache jetzt mal einen Eissalon auf oder eine Eisdiele, wie man in Deutschland sagt, ja. Und jetzt beantworte mir folgende Frage. Wenn du eine Eisdiele aufmachen würdest, würdest du das machen an der Piazza San Marco in Bellissima Venezia? Guter Standort, immer Touristen, eigentlich eine sichere Sache. Oder aber, Olli, gehst du das Risiko und machst deine Eisdiele im geheimnisvollen, mysteriösen, aber natürlich auch chancenreichen Hyperraum auf?
Naja, meine unternehmerischen Fähigkeiten sind natürlich überschaubar, nachdem ich einen Gratis-Podcast veranstalte, der wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt. Von daher würde ich all in gehen, genauso wie Skeletor es im nächsten Hörspiel bei seinem Roulette macht und würde die Eisdiele im Hyperraum aufbauen.
Ja, wunderbar. Wunderbares Hyperraumeis. Genau, da sind wir schon sehr gespannt, was es mit dem auf sich hat. Das wird in den nächsten Folgen noch kommen. Ja dann, liebes Publikum, liebe Freunde des Machtschädels, dann bleibt mir noch zu sagen, das, was ich immer am Ende von unseren Reviews sage: Eternia wird nicht untergehen, und falls es doch mal passieren sollte, falls doch, dann erfährt ihr es natürlich hier bei uns bei He-Mans Machtschädel.